Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls Worldwide. In diesem Podcast geht es um Familien, die dieses Land und dieses System, oft das Schulsystem, verlassen haben und mit ihren Kindern ganz neue Erfahrungen irgendwo auf der Welt machen. Das heutige Gespräch mit Katharina Nyquist ist ein wirklich super besonderes Interview. Wahrscheinlich das Außergewöhnlichste, was ich in den fast 5 Jahren Podcast irgendwie bisher aufgenommen habe. Denn Katharina lebt mit ihrer Familie in Lappland. Und als ich diese Serie Worldwide begonnen habe, habe ich halt immer gedacht, naja, es geht um Familien, die halt nur irgendwie in die Sonne gegangen sind, nach Portugal oder Italien oder Spanien oder in die Schweiz vielleicht oder vielleicht auch Ungarn. Also nur irgendwie so Länder, die man entweder so ein bisschen sich vorstellen kann oder irgendwie, die man mit Sonne und Meer und Palmen verknüpft. Und dann ist mir Katharina begegnet und sagte, also wir leben in Lappland und finden das total großartig. Und ich dachte nur, what? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann haben wir uns das erste Mal irgendwie kennengelernt über einen Zoom-Call und ich habe nur gedacht, wie krass ist das denn? Das muss in diese Serie mit rein. Und ich bin super froh, dass sie sich die Zeit genommen hat, dann nochmal sehr ausführlich über ihre Erfahrungen in Lappland zu berichten, wie es ist mit kleinen Kindern bei minus 40 Grad im Winter, wenn es nie wirklich hell wird, darüber wird sie einiges erzählen. Im Sommer, wenn es nie wirklich dunkel wird, auch darüber wird sie einiges erzählen. Und abgeschieden, ne, von großen Städten in Einsamkeit. Also es ist wirklich verrückt, wie krass man sein Glaubenssystem über so einen Aufenthaltsort, wo man leben kann, Lebensort verändern kann, wenn man mit jemandem spricht, der das da wirklich lebt und liebt. Ja, und ich hoffe, dass es dich genauso inspiriert, Glaubenssätze zu hinterfragen und einfach mal über normale Vorstellungswelten hinauszudenken und sich auf neue Abenteuer einzulassen. Also ich habe da jetzt richtig Lust dazu und ja, wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Gespräch mit Katharina Nyquist. So, ja. Heute gibt es wieder ein Interview aus der Reihe Happy Little Souls Worldwide und heute wird es wirklich worldwide. Es ist so cool, ich habe Katharina Nyquist eingeladen und sie ist wirklich was ganz Besonderes, das werdet ihr gleich feststellen. Sie ist zum einen ist sie Mut-Mentorin für ambitionierte Unternehmerinnen und Führungskräfte. Sie hilft ihnen, Vertrauen in sich und ihre Intuition zu finden, um Erfolg genussvoll nach ihren Werten zu kreieren. Und als Retreat-Leaderin in, und jetzt kommt's, Finnisch Lappland bietet Katharina ganzjährige Retreats zu Intuition, Vertrauen, Mut und Erfolg an. Und ich bin Katharina irgendwie über Facebook begegnet, wir sind miteinander verlinkt worden und dann war ich nur so, wie sie lebt in Lappland, wie kann man da leben? Und dann haben wir uns verabredet und gleich, ich weiß nicht, 1,5 Stunden miteinander geplauscht und ich bin seitdem also wirklich fasziniert und habe gesagt, du musst in diesen Podcast kommen und erzählen, wie das Leben mit Kindern und Familie in Lappland ist. Und ich freue mich total, dass du das tust, Katharina, und uns heute mal mit in diese magische Welt nimmst.
Ja, vielen Dank, liebe Susanne. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und ich freue mich auf deine Fragen.
Genau. Erzähl doch erstmal ein bisschen noch mehr über dich. Wer bist du? Wer ist deine Familie vor allen Dingen auch? Und was macht ihr da oben in Lappland so ganz genau?
Ja, ich fange mal hinten an. Also wir leben in Lappland und das schon seit mehr als 10 Jahren. Ich bin, ja, du hast mich ja schon vorgestellt, Katharina Nyquist. Ich bin 37 Jahre alt und mit meiner Abi-Liebe tatsächlich verheiratet. Der ist bald 40, wird dieses Jahr 40, ein bisschen älter als ich. Und wir haben 2 Kinder, die auch hier geboren worden sind. Unser Junge ist 8 und unser Mädchen ist 6. Mhm. Genau, früher hatten wir noch einen Husky, den haben wir nicht mehr. und ja.
Das seid jetzt erstmal ihr, genau.
Das sind jetzt erstmal wir, genau. Und wir haben, wie gesagt, unseren festen Wohnsitz hier, besuchen meistens einmal jährlich als Familie dann, aber auch die Freunde und Verwandte in Deutschland. Aber unser Lebensmittelpunkt ist hier.
Dann erzähl doch mal, wie man auf die Idee kommt mit seiner Abi-Liebe. Ich glaube, damals wart ihr noch nicht verheiratet oder wart ihr schon verheiratet?
Wir waren verheiratet. Wir haben, ja, wir waren standesamtlich, waren wir schon verheiratet, ja,
okay. Tatsächlich. Also mit seinem, dem Ehemann nach Lappland auszuwandern. Wo habt ihr vorher gewohnt und wie kam diese Idee zustande?
Ja, die Idee war am Ende natürlich das Ergebnis eines Prozesses, die aber trotzdem dann spontan irgendwie kam. Wir haben gemeinsam in Bremen studiert oder gemeinsam dort gewohnt. Jeder hat sein Ding studiert und waren dann so im Poststudentenleben angekommen, hingen irgendwie noch mit einem Bein so in, ja, in diesem grandiosen Studentenleben-Gefühl, was wir auch sehr, sehr zelebriert haben, waren aber dann doch mit dem einen Bein irgendwie auch so in einer Welt von Vorgeschmack auf Erwachsenenleben. Wir hatten, fühlten so, der nächste Schritt steht uns bevor. Und da haben wir dann einfach so eine Diskrepanz wahrgenommen, dass unser nächster Schritt in den Rahmenbedingungen sich für uns nicht gut anfühlt. Nächster Schritt bedeutet natürlich, ich sage jetzt mal ganz ernsthaft, ins Berufsleben zu starten und vor allen Dingen auch dann in Richtung Familiengründung zu gehen, in Richtung Kinder zu gehen. Und das hat sich dann nicht mehr passend angefühlt, obwohl wir die ganze Zeit während unseres Studiums, also wir sind zum Studium beide nach Bremen gezogen. Ich komme aus dem Osnabrücker Land, er kommt aus Potsdam. Und da, wir haben Bremen so gefeiert, das Bremer Viertel. Wir haben uns in so einem Altbremer Scheibenhaus gesehen und irgendwie, als wir da dann so rumliefen und die süßen Kinder, so Stadtkinder, da haben wir uns voll gesehen, so hippe, hippe Bremer Viertel-Eltern zu sein. Und ja, und dann mit einem Mal, ich weiß noch, es muss so im November, Dezember gewesen sein, so vor Weihnachtszeit, da machten wir so unseren, so lebten wir so unseren ganz normalen Alltag, was wir vorher so gefeiert haben, da rumzuschlendern. Und es hat sich auf einmal, wir haben es nicht mehr gefühlt. Wir haben das nur gemacht und es war, ich sag mal, langweilig. Also es war so, es hat uns nicht mehr im Herz erreicht und es war so dieses Gefühl bei mir dann ganz stark da so, okay, und das ist jetzt mein Leben. So. Weil wir wussten natürlich auch, so realistisch, also wir sind beide ein bisschen blauäugig, aber so realistisch waren wir dann auch, dass wir wussten, wenn wir in Richtung Kinder gehen, dann nimmt die Freizeit tendenziell eher ab. Und wenn sich unsere Freizeit jetzt nicht cool anfühlt, machen die Kinder das nicht besser.
Immerhin, ja.
Ja, ganz schlau gedacht. Ne? Ja, und dann war es, eigentlich war es dann wirklich beim Neujahrsfrühstück, wo wir dann dachten, ey, was machen wir hier eigentlich? Mein Mann ist zur See gefahren, der ist so ein Hapag-Lloyd-Kind von der Pike auf, also wie nennt sich das, nautischer Offizier gewesen, also Containerschiffe gefahren rund um die Welt, immer so im 3-Monats-Rhythmus. Und das hatte er vorher schon gekündigt, weil ihm auch klar war, der Rhythmus ist auch nicht seine Zukunft. Und ja, und dann haben wir irgendwie wirklich sehr schnell während des Frühstücks die Entscheidung getroffen, dass wir doch da leben können, wo wir vorher auch viel im Urlaub waren. Also wir waren noch nie wirklich hier an dem Ort, wo wir jetzt leben. Das war dann ein Kompromiss, ein sehr irgendwie so logisch herbeigeführter Kompromiss. So, wo leben wir am Ende? Aber es war ja für uns unabhängig voneinander schon immer klar gewesen, dass es uns in den Norden zieht. Wir waren so die absoluten Winterfreunde. Natur, Outdoor-Sport, das war unser Ding. Und wir haben so viele Low-Budget-Reisen gemacht, sind getrampt und dann durch Nationalparks gehiked und waren in Skandinavien viel unterwegs. Und er träumte eigentlich immer so von so einem Hüttenleben irgendwie am Yukon oder da Alaska, Kanada. War für mich ganz klar, das ist mir absolut zu weit weg von meiner Familie und von meinen Freunden, an denen ich auch immer noch sehr hänge oder beziehungsweise die mir einfach so wichtig sind. Und da war für mich klar, also da gehe ich nicht hin. Er als Seemann wollte immer aus seinem Fenster große Wellen sehen und wollte dann an die norwegische Küste. Da war mir dann aber es zu kalt, also zu nass, zu feucht und zu wenig Schneesicherheit und der Winter, also dieser Schneewinter zu kurz. Und ja, dann brauchten wir natürlich einen Ort in Europa im Norden, wo der Winter möglichst lang ist, wo Schneesicherheit ist, dass ich ganz viel Ski laufen kann. Also vor allen Dingen Langlaufskaten ist so absolut mein Ding. Oder mit solchen Querfeldeinskiern einfach quer durch die Natur zu gehen. Und es musste aber so sein, dass man Wellen aus dem Fenster sieht und das Gefühl hat, genau, 2 Wochen wollte, das war sein Ding, er will vom eigenen Steg losfahren können mit seinem Kajak und 2 Wochen eine Tour machen, ohne im Kreis zu fahren. Ja, und dann ein Blick auf die Karte hat uns dann verraten, gut, der einzige Ort in dieser Welt ist der Inarisee, ganz im Norden von Finnisch-Lappland. Der ist dreimal so groß wie der Bodensee, hat über 3000 Inseln, wo man auch campen kann. Also hier, wir haben hier das Jedermannsrecht. Es ist wirklich ein Paradies. Es bedeutet, wir können Feuer dort machen, also wenn keine Waldbrandgefahr ist natürlich. Wir können überall ein Zelt aufschlagen, 1, 2 Nächte bleiben. Also es ist wirklich so dieses, ja. Da können wir uns so ausleben. Und das hat dann uns so fasziniert, dieser Gedanke daran, das könnte unser Alltag sein, dass all das, was wir so gerne machen, Kajak fahren, Skilaufen, wenn das ein Teil von unserem Alltag ist, wie spaßig ist das denn bitte? Und wie cool ist das auch, wenn wir dann irgendwann mal Kinder haben, dann ändert sich unser Leben ja gar nicht. Es ändert sich ja nur die Länge der Strecken und es ändert sich das Tempo, in dem wir uns fortbewegen. Aber nicht das, was wir tatsächlich machen.
Also ich muss da mal kurz einhaken, weil mir das jetzt gerade erst noch mal so richtig, wir haben ja schon so viel geredet, aber es wird mir jetzt gerade erst so richtig klar, wie bewusst ihr das macht, was ich meinen Mamas da draußen immer beibringe oder gemacht habt, nämlich das Manifestieren. Ihr habt genau bestellt, so und so und so muss der Ort sein, ne? Schneesicher irgendwie, ne? In Europa irgendwie mit Wellen und das, also mega. Und dann aber zu gucken, ne, gibt's das, ne? Nicht nur so, naja, das gibt's ja nicht, sondern da Inarisee. Ja, wie krass.
Ja, doch, doch, das war's. Und es war auch irgendwie so dieses, ich habe eine sehr, sehr schöne Kindheit gehabt, an die ich mich auch einfach so wahnsinnig gerne zurückerinnere. Und ich war damals, war noch so meine Vision so, also wenn ich meinen Kindern, meinen zukünftigen Kindern schaffe, so eine Kindheit zu ermöglichen, wie ich sie selber hatte, dann habe ich es geschafft im Leben. Und ich weiß noch, uns wurde wahnsinnig viel vorgelesen. Ich bin auch sehr medienfrei, also digital medienfrei aufgewachsen und sehr viel mit Büchern und ich weiß noch immer so die Astrid Lindgren-Bücher und das hat so eine Sehnsucht in mir geweckt. Und bei meinem Mann eben auch, und da hatten wir schon sehr früh gesagt, wir möchten, dass unsere Kinder Bullabü lesen und das Gefühl haben, dass es eine Geschichte aus ihrem Leben ist. So, das
Schön.
war so unser Ding, was uns auch angetrieben hat.
Total schön. Und tatsächlich muss ich sagen, wir hatten das so ähnlich und wir leben das tatsächlich auch so ähnlich, nur ohne diesen ganzen Schnee und die Kälte. Aber wir leben ja auch so mitten in der Natur, in so einem kleinen Teil von einem nur 500 Einwohner-Ort, wo ich auch mal sage, das ist wie unser Bullabü und ne, unsere Kinder sind halt auch, wir kommen nicht mehr ganz um die digitalen Medien drumherum. Inzwischen leider gerade bei den
Nee.
Jungs ist das echt ein anderes Thema so, aber das Setting ist absolut Bullabü und ich habe sie alle mit den Jungs gelesen und wir haben es sehr, sehr gefeiert. Also
Ja.
kann ich das Gefühl, kann ich total nachvollziehen. Aber so, jetzt wart ihr also an dem Punkt, wo ihr den Inari-See da entdeckt habt. Kanntet ihr den vorher auch schon? Oder war das
Ja.
dann so, wir gucken auf der Karte, ah, da sieht es so aus, als wäre das so das, was wir uns da manifestiert haben.
Nee, wir waren tatsächlich einmal schon hier gewesen, sind so vorbeigefahren. Ich muss vielleicht auch dazu sagen, ich habe zwischen meinem Bachelor und meinem Master, den ich dann nach 20 Minuten abgebrochen habe, aber das wusste ich ja damals noch nicht, habe ich ein Gap Year gemacht.
Sag noch mal
Und
kurz, was du überhaupt studiert hast.
ich habe Public Health studiert damals in
Ah.
Bremen mit Schwerpunkt auf betriebliches Gesundheitsmanagement
Okay.
und wollte dann Master in Wirtschaftspsychologie machen.
Okay.
Genau, und dazwischen habe ich aber mir ein Freijahr genommen und bin nach Westlappland gegangen in eine einjährige Vollzeitausbildung zum Outdoor Instructor und Wilderness Guide. Und da habe ich Finnisch gelernt, das war auf Finnisch, und habe einfach alles im Grunde gelernt, was wir immer so hobbymäßig halt cool fanden.
Ja, mega. Okay. Und das heißt, daher kanntest du dann die ganze Ecke schon?
Genau, daher, also diese Ecke, wo die Schule war, das hatte ich, da war ich mal mit meinem Mann schon vorher gewesen, aber dann im Rahmen dieser Schulausflüge waren wir hier auch am Innerisee gewesen, hier in einem Wildnisgebiet in den Fjells gewesen, um Gold zu schürfen und so Sachen halt hier kennenzulernen. Und daher kannte ich den und dann bin ich mit meinem Mann hier dann als einfach auf unserer privaten Reise. Ich wollte ihm das so gerne zeigen und da hat er eben gesehen, so, oh, da sind ja, was sind das? Seefahrtswasserzeichen, da ist ein betontes Fahrwasser. Also so mickrig ist der See nicht. Und das fiel ihm dann wieder ein, als wir so, okay, wo könnten wir leben? Und da war wirklich so, dieses Innerisee ist unser Ding. Wir müssen dann aber auch am See was finden. Also wir können jetzt nicht dauerhaft hier leben und nicht ein, wie sagt man auf Deutsch, ein Strandgrundstück, also ein Grundstück haben ohne Seezugang zu
Ja.
diesem. Und irgendein kleiner See ist auch keine Option. Das
Okay.
war klar.
Wie
Aber
habt
ein
ihr euch,
Fun-Fact
ja?
an dieser Stelle, die Motivation war ja, der See muss so sein, dass man 2 Wochen eine Kanutour machen kann, ohne im Kreis zu fahren. Wir sind jetzt seit 10 Jahren hier und
Seid immer noch nicht im
die
Kreis gefahren.
Kanutour wurde noch nicht gemacht.
Auch schön. Super. Mega. Okay. Also, das war dann jetzt so im Januar, Februar oder sowas.
Januar direkt, Neujahrsfrühstück und Mitte
War das
Februar.
also auch schon Inari-See kam dann
Ja,
als
ganz klar,
Okay.
da gehen wir hin. Und dann sind wir Mitte Februar, waren wir auf der Fähre, haben unsere Wohnung, also wir haben in einer Mietswohnung gewohnt, die haben wir dann einfach privat, also sozusagen weiter vermieten, Mietnachmieter gesucht, dass wir auf einen Mietvertrag rauskamen, alle Sachen in so ein Containerlager gebracht. Wir hatten so einen alten Volvo damals, richtig geil, das Wichtigste, wie unsere Siebträger, Baby Gaccia, Kaffeemaschine, mitgemacht. Ins Auto und dann Kajak auf dem Dach, ja, was man halt so braucht, ne? Und dann sind wir los.
Und woher wusstet, also hattet ihr dann schon ein Haus gefunden oder eine Wohnung oder
Nee.
irgendwie?
Damals noch nicht. Also wir sind dann so, unsere erste Etappe war da in Westlappland, wo ich auch 2 Jahre zuvor die Ausbildung gemacht habe. Ich hatte da im Rahmen meiner Ausbildung ein Praktikum absolviert in einem kleinen, ganz kleinen Familien. Unternehmen, die Skitouren von Hütte zu Hütte durch den Nationalpark angeboten haben. Und da habe ich als Skiguide eben in der Ausbildung gearbeitet und bin dann auch nachher noch von Bremen zweimal hochgeflogen, um da zu arbeiten. Also es war wirklich so eine Arbeit, die mir ans Herz ging, die auch tatsächlich die Erfahrung, die ich da gemacht habe, die mich dazu mitbewogen haben, meinen Master gar nicht weiter als 20 Minuten zu studieren.
Okay, brauchen
Genau.
wir den Erzählstrang mit dem Master? Der wäre wann gewesen?
Das war 2011.
Also bevor diese Idee, wir gehen nach Lappland.
Ja,
Ja,
genau. Nee,
na, das
genau.
wollte ich jetzt nur wissen. Also da
Genau.
sind wir schon quasi drüber weg. Du hast dann da reingeschnuppert und gesagt, nee, das kannst du
Genau,
nicht.
ich hatte 2010, 11 war ich in Lappland, habe die Ausbildung gemacht, wollte dann im Herbstsemester 11 mein Master machen. Hab dann gemerkt, nee, ist nicht. Ich kann dann ja gar nicht wieder zurück, um die Skitouren zu machen im Februar. Und dann bin ich halt geflogen und das habe ich dann 2 Jahre gemacht, bis wir dann einfach sozusagen, wo das wieder angefangen hätte, einfach, gut, ich buche keinen Flug, wir buchen uns eine Fähre, wir gehen einfach hoch. Ich
Komplett, ja.
kannte da Leute und mein Mann war dann in den 6 Wochen, wo ich die Skitouren gemacht habe, hat er als Freiwilliger gearbeitet in so einer Art SOS-Kinderdorf, um die Sprache erstmal zu
Toll.
lernen, weil es ja mega schwierig. Und als meine Arbeit dann vorbei war im April, sind wir weiter in den Norden gefahren, an den Innereesee, haben Aushänge gemacht, haben, ne, wir suchen ein Haus und ja.
Und dann kam euer Haus, das erste.
Nicht direkt. Wir sind in die Gemeindeverwaltung reinmarschiert und haben gefragt, gibt es hier eine Wohnung? Den Tipp hatten wir eben bekommen, dass die Gemeinde auch Wohnungen besitzt, die vermietet. Und da hat der Mann so gesagt, ja, es gibt Wohnungen, aber es sind so ungefähr 180 Leute in der Warteschlange. Ich kann euch hinten draufsetzen. Moment, guckte seine E-Mail, es machte Pling. Oh, die eine Wohnung ist jetzt fertig renoviert. Naja, hier habt ihr den Schlüssel, ihr könnt euch die ja mal angucken. Und wir so, okay, zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Ihr
Nicht
seid ja
fair, aber
vom
möglich.
Universum gesegnet.
Total, und vor allen Dingen wir mit echt gebrochenem Deutsch, Quatsch, gebrochenem Finnisch, da reingemarschiert und er drückt uns diesen Schlüssel in die Hand und wir dachten nur, was machen wir mit dem Schlüssel? Und er so, ja, hier ist die Adresse, guckt euch den an, kommt dann wieder und sagt mir, ob ihr die wollt oder nicht. Und wir nur so, was für ein Vertrauen. gut, jetzt nach 10 Jahren in dem Ort weiß ich auch, dass was anderes braucht man hier auch nicht. Aber damals war das für uns super fremd. Und da war, ja genau, da waren wir dann in einer Mietswohnung, die wir dann ab 2 Wochen später halt anmieten konnten. Ab dem 1. Mai sind nochmal zurück, da wo ich die Skitour gemacht habe. Ich bin von da aus nach Deutschland geflogen, war zu dem Zeitpunkt immer noch mit meiner Familie immer im Mai in dem Kindheitsferienhaus aus meiner Kindheit in der Bretagne verabredet. Mein Mann ist hier geblieben, ist dann in diese Wohnung gezogen. Wir hatten ja aber auch keine Möbel und gar nichts. Und während er den Umzug machte, habe ich von der Bretagne aus ergoogelt diese Insel. Also ich bin im Grunde, habe keine Nacht in unserer Mietswohnung geschlafen, ohne diese Idee zu haben, vielleicht könnte es was sein. Also okay. Es war dann ganz spannend. Dann kam ich aus Frankreich wieder und dann haben wir uns die Insel angeguckt und er aber so mit diesem Mindset, wir gehen dahin und gucken, um uns davon zu überzeugen, dass es Quatsch ist, auf so einer Insel zu wohnen. Die Fotos sahen super schäbig aus von so einem Hütchen da drauf. Wir wollen einfach nur wissen, dass es Quatsch ist. Und dann hat uns der Besitzer, der damalige Besitzer, abgeholt im Boot. Es war Anfang Mai, der See gerade getaut und es war einfach... Wir sind auf diese Insel zugefahren, das rote Haus, 2 Meter vom Wasser weg, alles grün, Birken, also unglaublich schön. Und wir haben uns nur angeguckt und dachten so, ja, okay, das ist das.
Wahnsinn. Und das hast du jetzt irgendwie Mittelteil weggelassen. Wo kam das her, die Anzeige? Die hattest du irgendwo gefunden?
Die eBay-Kleinanzeigen.
Ja, okay. Also hattest du einfach weiter geguckt, obwohl die Mietwohnung da irgendwie schon im Raum stand. Und dann war dir das begegnet. Und das war dann so...
Genau, und wir sind auch erstmal in die Mietswohnung gezogen. Also ich war ja dann in Frankreich, mein Mann ist da hingezogen. Wir waren hier und dann, sobald ich da war, sind wir aber, wann war das? Ende Mai. Ja, es war nicht Mitte Mai, es muss Ende Mai gewesen sein, weil es schon grün war. Haben uns das angeguckt und da sagte eben der Besitzer auch, ja, es sind viele Interessenten und wir dann nur so, wir sind auch ernsthaft interessiert. Wir wollen erstmal rausfinden, darf man da überhaupt wohnen, ne? Mit so einem deutschen Mindset. Weißt du ja nicht. In Deutschland darfst du ja nicht im Schrebergarten oder so wohnen. Ja, nicht über. Ja. Und dann haben wir es alles klar gemacht, waren dann aber auch ganz ehrlich, ja, wir haben keine Rücklagen, wir haben noch keinen Job. Ich bin selbstständig, gründe mein Business neu, schreibe den Businessplan und so. Und dann dauerte das so ein bisschen, Gespräch bei der Bank und alles. Und dann stand unsere Deutschlandreise bevor, weil wir unsere große Hochzeit in Deutschland, in Potsdam hatten. Das heißt, wir sind dann aufgebrochen zur Hochzeit. Dann habe ich ihn nochmal angerufen, meinte, ja, können wir uns das nochmal angucken gehen, bevor wir fahren am Tag davor. Dann kamen wir da an und dann hat er gesagt, ja, morgen kommen Leute aus Oulu, also einer anderen Stadt aus Finnland, die wollen das kaufen. Nehmt ihr es oder nehmt ihr es nicht? Und wir so, ja, wir wollen das nehmen, aber wir wissen nicht, kriegen wir einen Kredit, wir wissen gar nichts. Dann habe ich ihn aber vorgeschlagen, ob er einen Deal mit uns macht, ob er einfach wir da zur Miete wohnen können, bis wir einen Kredit bekommen, um das kaufen zu können. Hat er sich darauf eingelassen, Mietvertrag wurde geändert, also Kaufvertrag wurde geändert, wir haben sofort unterschrieben und das war dann voll aufregend, zu unserer eigenen Hochzeit zu fahren, so, ach so, ja, und es gibt übrigens noch News, wir haben uns eine Insel gekauft, ja, und der Kredit, ja, wissen wir noch nicht, wir müssen nochmal mit der Bank sprechen, aber sonst wohnen wir da erstmal zur Miete drin, bis wir einen Kredit kriegen, was ja auch voll fair ist. Vor allen Dingen hat er uns für den Mietpreis, den wir auch in dieser Wohnung gezahlt haben, also sozusagen null Risiko für uns. Voll geil.
Ja, Wahnsinn. Also ihr seid ja die Manifestationskünstler. Sei ja echt, ja. Also wirklich, das ist so krass, oder? Wenn man so eine klare Vorstellung hat, was einem das Universum dann schickt und ne, wenn man dann eben den Mut hat, da auch wirklich zu fragen und dafür loszugehen und ne, das einfach zu machen, was dann möglich wird, ist ja unglaublich. Wirklich.
Voll. Und so es cool. Es hat sich auch bei uns dann nie so angefühlt, so, oh, lass uns mal was Aufregendes machen und auswandern oder oh, lass uns mal was Aufregendes machen, eine Insel kaufen, sondern es war einfach so, so vollkommen unaufregend, so der nächste, einfach der logische nächste Schritt für uns, der sich gut angefühlt hat. So, wir machen
Wahnsinn. Wir. So, nun seid ihr also dann auf dieser Insel angekommen. Wie lange habt ihr dann da gelebt?
Also wir sind dann im August eingezogen, da war dann sozusagen alles klar, haben es zu August übernommen, hatten dann auch da schon einen Kredit gekriegt, also wir mussten gar nicht davon Gebrauch machen, da zur Miete zu wohnen und haben dann da 5 Jahre gelebt. Mhm. In der Zeit ist unser Sohn geboren, unsere kleine Tochter und dann im Sommer 2018 war dann auf einmal der Inseltraum mit einem Schnipp ausgeträumt, als wir nämlich realisiert haben, dass oder die, den Bescheid bekommen haben, dass wir das Haus nicht werden vergrößern dürfen.
Okay, das sparen wir uns kurz noch auf. Ja. Lass uns mal diese 5 Jahre leben auf einer Mini-Insel im Inari-See und du kriegst 2 Kinder.
Ja.
In dieser Zeit. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht der Alltag auf so einer Insel aus? Was macht man da? Wie kommt man da hin? Wie kommt man da weg? Wie versorgt man sich? All das.
Ja, gerne. Also, vielleicht erstmal so zur groben Einordnung hier, dass der Hauptort Ivalo, wo auch Flughafen ist und ne, Bibliothek, Supermarkt, alles, was man braucht, Schule und so, der ist 10 Kilometer von der Insel entfernt gewesen, also über die Hauptstraße. Und da am Strand des Sees ist so ein Feriendorf gewesen oder es ist auch immer noch. Dort hatten wir einen Autostellplatz, dort hatten wir Raum für unsere Fahrräder, also Winterreifen, alles, was man an Land braucht, aber nicht auf dieser Insel. Und dort haben wir unser Auto gelassen und dann war das ein knapper Kilometer zur Insel von da. Den sind wir dann im Sommer oft mit dem Kajak oder mit dem Ruderboot oder auch mit dem, wir hatten so einen kleinen Außenborder oder mit dem Motorboot gefahren, wenn es irgendwie sein musste. Und im Winter dann mit Skiern oder mit dem Schneemobil.
Wie cool.
Ja, also es hatte immer so dieses mit 2 Verkehrsmitteln. Das war einfach immer so. Mein Mann, wie gesagt, damals noch ganz aktiv in der Seefahrt unterwegs, der war dann entweder arbeiten oder nicht. Oft war das so, der hatte damals noch keinen festen Vertrag. Das war dann so 2 Wochen und dann 2 Wochen nicht. Das bedeutet, er musste nicht jeden Tag zur Arbeit. Mhm. Ich war damals schon selbstständig, musste auch nicht physisch jeden Tag zur Arbeit, weil ich eben mein Coaching-Business aufgebaut hatte. Ich hatte auch zwar ein paar Projekte vor Ort, aber es war jetzt nicht so für immer 9-to-5 irgendwie von der Insel müssen. Mhm. Und im ersten Jahr habe ich auch einfach, um Umsatz zu machen, habe ich auch einfach ganz wirklich hier für Gott und die Welt gearbeitet. Also ich habe in so einem Souvenirladen verkauft, da bin ich mit dem Rennrad hingefahren im Sommer, das war mega schön. Ich war hinter der Bar, ich habe Trainings gemacht, also auch was mit meiner Expertise zu tun hatte, aber auch wirklich so Fachfremd. Ich habe Deutschunterricht gegeben, ich habe übersetzt, ich habe alles. Also ich wurde immer angerufen, Katharina, kannst du? Und ich immer so, ja, kann ich. Also das war einfach cool, um Leute kennenzulernen, um auch bekannt zu werden. Und ja, um auch natürlich den Umsatz zu machen, dass ich dann auch in mein Business investieren kann, um auf Messen zu gehen, um sozusagen das zu stärken und auszubauen, was ich ja eigentlich machen wollte.
Nämlich dieses Coaching-Business.
Genau, Coaching-Business und offline vor allen Dingen damals noch.
Ja, ah ja, genau. Jetzt hast du gerade ein Wort gesagt, wo ich mir, da kam, ploppte sofort so eine Frage in mir auf. Du hast gesagt, ich wurde angerufen. Wie kann man sich denn die Infrastruktur auf so einer Insel vorstellen? Also, ich meine, offensichtlich gibt es Strom und.
Ja, es gibt wenige Inseln auf dem See, die Strom haben. Unsere ist eine davon. Die Insel ist so 1 Kilometer lang, auch vielleicht zur Einordnung ziemlich schmal. Und da standen 2 Häuser drauf, einmal unseres und dann außerhalb der Sichtweite, so an der anderen Spitze, noch ein Sommerhaus, was wirklich so 2 Wochen im Jahr nur bewohnt war. Also wir hatten immer das Gefühl, wir haben eine eigene Insel und deshalb, wir sind alleine dort, deshalb reden wir auch immer davon, wir haben uns eine Insel gekauft. Aber in Wahrheit haben wir uns eigentlich nur, was waren das, 1/3 Hektar gekauft, was zu uns gehört, ne?
Ur ist auch gut, ja, okay. Ja,
also für riesige Verhältnisse, ja. Hybridmarke.
Ja, okay.
Genau, und es war Strom da, wir hatten ja, ganz normal Strom, wir hatten eine Spülmaschine, wir hatten warmes Wasser, das kommt aus dem See, das kann man auch direkt trinken, ist übrigens super lecker, also wird regelmäßig überprüft und Trinkwasserqualität. Ein bisschen ungewöhnlich war das, weil wir weder ein Badezimmer noch eine Toilette im Haus hatten. Bedeutet, wir hatten ein separates Saunahaus mit so einem Vorzimmer, was auch uns als Gästezimmer diente. Da war auch die Waschmaschine, da war die Dusche und die Sauna. Holzbeheizt. Mhm. Und zwischen dem Haupthaus und dem Saunahaus waren Schuppen und ein Plumpsklo. Hatten wir ein Plumpsklo.
Okay, aber das stelle ich jetzt auch irgendwie. Lass uns mal so ein bisschen über Jahreszeiten sprechen. Mhm. Ne? Also Lappland,
ja.
Langer Winter, heller Sommer, dunkler Winter.
Ja.
Ums Klo, wie passt das alles zusammen?
Ach, es ist am Ende ist es eine Einstellungssache, ne? Denkt
Ja.
man darüber nach, ob es schwierig ist, oder geht man einfach hin, wenn es drückt? Und dann gewöhnt man sich natürlich auch dran, also wir sind da in T-Shirt hin, auch im kältesten Winter. Dieses, ne, dass man sich dann irgendwie richtig anzieht, ist, macht man dann irgendwann auch nicht mehr. Wir haben so eine super dicke Daunenjacke, die hing immer an der Tür, die passt uns beiden und all unserem Besuch. Das heißt, wer musste, zieht die eben über und geht da eben hin. Was ein bisschen anstrengender war, waren dann natürlich mit zwei kleinen Kindern. Weil so ein Säugling kannst du ja nicht bei minus 40 Grad irgendwie im Body einfach mal kurz mitnehmen.
Okay, das dann
Aber da
nicht.
lernt man dann auch aus Bequemlichkeit ganz großes Vertrauen sehr schnell in seine ganz kleinen Kinder und denkt, die schaffen es auch kurz mal alleine zu bleiben.
Ja, siehst du, und ich meine noch, das, also das macht ja schon vieles so einfach anders von den Anforderungen, weil hier gehst du ja nicht mal noch mit Säugling irgendwie, also ohne Säugling aufs Klo oder duschen oder so. Und dann, wenn es halt nicht anders geht, dann ja, macht man es halt dann trotzdem. Ja.
Ja, und es ist toi, 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 auch nie was passiert, wirklich nicht. Also richtig, auch zum Duschen musste man ja rüber. Und das war natürlich immer so ein Timing, ne? Aber wir sind Experten geworden im Line-Management. So, wir hatten auch Stoffwindeln und maximal uns das Leben kompliziert gemacht, natürlich. Und Hund dann damals noch und wie man das dann so, das Kind schläft kurz und dass man dann auf dem Weg zum Klo gleich die Windeln mitnimmt zum Waschen, weil die war ja dort, dann den Hund füttert. Also so diese, wir waren mega gemikromanagement und optimiert, was all das angeht. Sonst hätte es einfach auch nicht geklappt.
Okay, krass.
Weil ich ja auch oft dann alleine war, wenn mein Mann auf dem
Ja,
Schiff war.
eben, ne? Du warst ja auch noch dann längere Zeiten immer, ne? Da war ja mal mehrere Tage irgendwie
Wochen.
unterwegs oder Wochen sogar.
Ja.
Wie ist das, wenn, also ich versuche mich da gerade noch mehr reinzufühlen. Bleiben wir mal so in so einem Wintersetting. Du hast gerade von minus 40 Grad gesprochen, ja, für unser eins irgendwie unvorstellbar. Du bist wochenlang, also es ist nur dunkel, wobei da hast du mir ja schon viel erzählt, das kannst du gleich mal erzählen, wie es wirklich ist, aber gefühlt keine Sonne den ganzen Winter. Und du bist alleine, einmal schwanger und dann mit kleinem Kind und dann wieder schwanger und so irgendwie. Also was braucht man da für eine Mentalität, um das so einfach zu machen?
Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sowohl mit sich selber im Reinen zu sein oder auch so ganz bei sich zu sein, sich vor allen Dingen selbst auch genug zu sein, als auch mit dem Partner zusammen, weil weder auf der Insel noch hier auf dem Festland haben wir, ich sage jetzt mal, Ablenkung von außen. Wir haben nicht die Möglichkeit, uns zu zerstreuen, um zu vermeiden, dass wir uns an den Tisch setzen und uns mit den Themen auseinandersetzen, die uns wirklich weiterbringen würden. Das gibt es hier ja einfach nicht. Wir haben, gut, es gibt hier ein Kino, aber also, ne, hier, das gibt es hier nicht. Dieses, man geht hier was trinken, da was essen und so, das ist einfach ein anderes Leben. Das bedeutet, ganz, ganz viel ist man halt zu Hause und dann hängt die Qualität eben wirklich davon ab, was du daraus machst.
Und was machst du daraus? Wie geht das? So ein dunkler Winter, schwanger oder mit kleinem Kind, alleine, Mann, wochenlang weg. Was tust du dann da?
Großartig. Also klar, ich habe natürlich auch gearbeitet.
Großartig.
Großartig. Nee, wirklich ganz viel Ski gelaufen. Wir hatten so einen Pulka, wo der dann drin schläft. Das wird ja in Finnland auch, also kriegst du im Krankenhaus gesagt, das sagt ja die Hebamme so, ab der zweiten Woche alle Tagschläfe des Kindes draußen. Immer. Bis irgendwie, was ist die Temperaturgrenze? Keine Ahnung, minus 30 Grad, aber mit Wärmflasche und Tuch drüber kannst du das ja auch noch pimpen irgendwie. Ja, und dann, wir hatten ja den Hund, der hat mich dann gezogen auf meinen Skiern. Ich hatte hinten den Pulka. Ich habe stundenlang, ich glaube, deshalb ist unser Großer auch so ein wahnsinnig guter Schläfer gewesen, weil der einfach wirklich 3 Stunden Mittagsschlaf, gar kein Problem, weil ich glaube, der wusste auch, wenn der aufwacht, was soll er dann? Ich bin irgendwo mitten im Nichts. Was da schläft mein Lieber? Es ist kalt, der will da gar nicht raus, also wozu? Und man ist halt, also ich bin auch flexibel geworden, ne? So, wenn du dann stillen musst, das ist halt auch, man denkt, man braucht ein Stillkissen, man denkt, man muss dazu das Kind in den Arm nehmen. Ich sag mal so, es geht in der Babyschale, im Pulka, im Ruderboot, wenn es da so in der Schwimmweste liegt und aufwacht, es geht alles.
Ja, das ist so eine wichtige Botschaft, finde ich, ne?
Ja.
Weil wir denken halt immer in unseren Strukturen, ne? Dass irgendwie, was hier gelebt wird, das ist so, das braucht das Kind und man braucht das und das und was wir, ne? Und das ist natürlich alles letztendlich, das ist ein bisschen ein böses Wort, aber es ist letztendlich alles Konsum, was uns hier verkauft wird, ne? Was für an Babyausstattung und was immer teurer und aufwendiger und sonst was wird. Und es fällt mir jetzt nur gerade ein, ich erzähle es ganz kurz, meine Tochter war gerade bei Freunden von uns auf Sizilien, die auch irgendwie, ne, da so ein bisschen anderes Leben führen, die vor einem Jahr ein Kind bekommen haben. Und die sagt auch, naja, wenn die mal kurz in die Stadt fahren, die nehmen das Kind auf den Arm und fahren noch mal kurz hin, ja. So. So, ne? Also interessiert da einfach keinen, ne? Das ist irgendwie, und das macht so viel aus, das zu verstehen, wie viel andere Mentalität es gibt. Und die Kinder werden trotzdem groß. So, ne? Also, und ich finde das nur bei dir nochmal so extrem. Was tust du denn also in diesen Zeiten? Oder lass uns das nochmal kurz besprechen. Ich habe ja auch schon wieder so viele Gedanken im Kopf. Dunkelheit.
Ja.
Wie ist es wirklich? Im Winter da.
Nicht dunkel. Wir haben zwar die Zeit der Polarnacht von Anfang Dezember bis Mitte Januar, wo offiziell nur Nacht ist. Und weil einfach, ne, Tag und Nacht ist ja durch Sonnenauf- und Untergangszeit definiert. Und wenn die Sonne nicht aufgeht, dann ist per Definition Nacht. Und daraus machen dann die Menschen oder viele denken dann
Die
an,
nicht wissen,
okay,
so wie ich.
Nacht. Aber es ist eine große Spanne zwischen Sonne, also zwischen dunkler Nacht und Sonne kommt über den Horizont. Das bedeutet, wir haben hier so ein wie in, ja, Dämmerlicht, indirektes Sonnenlicht, wunderschönste, kitschigste Pastellfarben. Die sieht man halt auch sonst nirgendwo. Es ist einfach, ne, so ein Lichteinfallswinkel gibt es einfach nirgendwo anders, außer hier bei in diesen Breitengraden. Und das bedeutet, dass wir zwar so bis morgens um 9, halb 10 ist stockfinstere Nacht und ab 14 Uhr ist es auch wieder stockfinster, aber dazwischen ist es einfach, es ist nicht dunkel, es ist nur einfach rosa, türkis, gelblich, je nachdem, wie nah man wieder dem Sonnenaufgang ist von der Zeit her. Und auch dann in der stockfinsteren Zeit, also wenn es wirklich Nacht ist, der Himmel dunkel ist, wir haben ja das Nordlicht, wir haben krasseste Sternenhimmel und wir haben ja überall Schnee. Das bedeutet, es ist nicht dunkel, weil alles ist weiß. Wir haben nicht diese schwarzen Flächen, außer vielleicht im November oder Anfang November, Ende Oktober, wenn es schon dunkel ist in der Nacht, aber noch nicht so viel Schnee liegt. Da ist es dunkel. So wie wir das aus dem deutschen Winter kennen, der ist einfach dunkel. Aber unser Winter ist nicht dunkel, weil es ist ja alles weiß. Also auch die Kinder spielen ganz normal, die zweite Draußenzeit im Winter ist immer im Dunkeln. Aber hier hat keiner eine Taschenlampe, wir haben jetzt auch nicht eine irgendwie explizite Hofbeleuchtung oder so. Man sieht, also man gewöhnt das Auge dran und wenn, dann nutzen wir auch tatsächlich immer nur ein rotes Licht, damit da sieht man ja besser als so mit so einem hellen Licht. Also wenn wir dann mit denen im Dunkeln auf dem See Schlittschuh laufen oder Skifahren oder irgendwas Picknick machen, Feuer machen, grillen, dann haben wir immer ein rotes Licht, weil man dann viel besser sieht und gar nicht dieses Dunkel wahrnimmt. Dann sieht man einfach nur halt die Details und die Strukturen. Und wenn es mal Vollmond ist oder nah am Vollmond, da kannst du draußen ein Buch lesen. Also es ist so hell, das ist unglaublich.
Das ist mit eins der faszinierenden Themen, die ich da von dir, von unserem ersten Gespräch, bevor wir gleich noch auf die Mittsommerzeit kommen, was ja noch krasser ist. Aber lass uns da noch so ein bisschen bleiben. So, trotzdem stelle ich mir das, also das ist ja wahnsinnig viel Einsamkeit, also sowohl für euch als Paar, als auch für dich alleine, wenn als dein Mann da noch so viel unterwegs war. Inzwischen ist das ja nicht mehr so. Jetzt hast du gerade gesagt, du gehst ganz viel mit den Kindern raus, trotz dieser Kälte. Wie muss man sich diese Kälte vorstellen? Es ist ja auch, hast du auch gesagt, nee, bei euch in Hamburg ist es ja irgendwie kalt, aber bei uns ist ja.
Die Kälte ist sehr trocken. Die Kälte ist sehr trocken, das heißt, die kriecht einen nicht so irgendwie unters Hemd, aber natürlich ist es wichtig, sich angemessen anzuziehen und da auch auf, wenn man mit seinen Kindern viel draußen sein möchte, auch wirklich auf Qualität zu achten, Funktionskleidung, die dann auch nicht eine Jacke, die nicht dick ist, sondern dass eben die einen Wärmewert hat, Airwert, Wassersäule, das sind alles so Themen, ohne die könnte ich keine Kinderkleider mehr kaufen.
Weil aber wenn man da richtig drauf achtet, dann kann man mit denen ganz normal irgendwie die Zeit draußen verbringen. Weil hier ist ja sobald irgendwie ein, ne, bisschen kalt und Regen, dann gehen die Kinder ja nicht mehr vor die Tür.
Ja, immer und auch im Kindergarten, Schule, zweimal am Tag. Also geht man raus mit allen Kindern. Und wenn es minus 40 Grad sind, dann sind es halt nur 15 Minuten oder so kurz. Ne? Man muss dann natürlich mal das Gesicht gut eincremen, aber dann hat man hier auch solche Fellmützen, die schützen nochmal immens. Da wird der Atem einfach wie so eingefangen und macht ein bisschen wie so ein Schutzschild. Und am Ende ist der Endgegner tatsächlich der Wind, der es dann kalt macht. Gerade hier bei uns auf dem See. Dann ist es echt ungemütlich. Aber es gibt keinen Grund, nicht rauszugehen. Also den gibt es einfach nicht. Das ist. Ja, und dadurch, dass die Babys halt draußen schon schlafen bei jedem Wetter im Kinderwagen, auch im Kindergarten, die werden alle, das ist immer ganz süß, so zur Mittagszeit, die stehen da alle. Das ist einfach, das ist so normal.
Ja, also ein bisschen erinnert mich das dran, meine Kinder, also die Jungs vor allen Dingen, also nicht vor allen Dingen, sondern die Jungs waren im Waldkindergarten. Und das heißt
Cool.
auch das ganze Jahr über, ne? Und ich weiß noch, wie ich da die ersten Male gepanickt habe, irgendwie, als ich die bei 2 Grad und Regen oder bei -5 Grad irgendwie da abgeliefert habe. Und deswegen kenne ich das, was du gerade gesagt hast, ne? Diese Werte von der Kleidung irgendwie so. Das war mir dann schon auch irgendwann ein Begriff, weil da kommt es natürlich dann schon auch drauf an. Aber das insofern, so in Ansätzen kenne ich das, aber es ist natürlich viel extremer bei euch. Erzähl mal noch so ein bisschen von eurem Alltag. Wie gesagt, ich kriege das immer noch nicht in meinem Kopf so richtig gegriffen, wie das ist, wenn man so wirklich im Prinzip keine Nachbarn hat und da so ganz alleine ist mit den Kindern. Jede normale Mutter würde sagen, das ist doch furchtbar langweilig und da dreht man doch dann irgendwann durch. Du offensichtlich nicht. Warum?
Nee. Ich kenne einfach das Gefühl von Langeweile nicht. Ich kenne das Gefühl von Langeweile nicht, obwohl meine Eltern da immer ganz darauf geachtet haben, dass wir Langeweile erleben. Deshalb muss ich es als Kind erlebt haben, gehe ich mal davon aus. Oder ich war damals auch schon so, dass ich mir dann einfach was ausgedacht habe, so wie unsere Kinder das jetzt auch machen. Und nur, dass wir keine direkten Nachbarn haben, heißt ja nicht, dass wir kein soziales Leben haben. Man hat halt einfach weitere Strecken. Man fährt halt 80 Kilometer zum Kindergeburtstag. Wo ist das Problem? So. Wir haben eine wundervolle Nachbarschaft, haben wirklich auch so ganz tolle Bräuche mit denen, so ein ganz großes Weihnachtsessen, aber ne, war dann bei uns auch, das war ein kalter Tag, die Wasserleitung war eingefroren, die Zuwasserleitung, die Abwasserleitung. Wir hatten echt ein kleines Haus und wir haben 16 Leute für ein Fünf-Gänge-Menü erwartet. Das war aber vor den Kindern. Geht alles. Machst du aus deinem Bett in deinem kleinen Raum Sofa. Ne, das war es dann einfach improvisiert und es war, da reden die heute noch von. Es war super, super schön. Das bedeutet, es ist natürlich eine Typsache und ich neige dazu, egal wo ich bin, immer so, mein Vater sagt immer, ich so ein Strickclub oder ein Hühnerhaufen, um mich rumzuscharren. Und meine Schwester zum Beispiel aus Hamburg, die sagt immer, die wohnt mitten im Grindel und wir haben mehr soziale Interaktion auch zufällig als sie, obwohl sie viel mehr Menschen um sich herum hat.
Wie geht das? Also, das finde ich jetzt gerade sehr erstaunlich. Wo triffst du die dann? Also, und wie geht es zusammen?
Also zum einen zum Beispiel hier dann die Nachbarn, dann kommt der eine vorbei und der war zum Beispiel unser einer Nachbar, der dann natürlich auch mal wusste, wenn mein Mann auf See war und dann hat der ganz lieb nach dem Schneesturm oder nach Neuschnee, ist er dann mit dem Schneemobil immer zur Insel gefahren, dass ich eine Spur habe und es dann leichter habe, wenn ich mit dem Skiern fahre, weil ich kann mit einem Kind im Winter alleine, kannst du nicht so gut Schneemobil fahren, bis es nicht sitzen kann und sich festhält, aber bis dem so ist, vergeht ja eine Weile. Das heißt, es war dann immer Pulka und Ski und wir haben hier ja dann im Ort, also dann ne, zum Festland und dann 10 Kilometer, da gibt es ja auch Angebote, was ist das, wie so ein Müttertreff. Da bin ich aber erst nach der Geburt unseres zweiten Kindes hingegangen. Irgendwie war das so, das war
Das
nie
ist
langweilig und wir hatten aber auch echt immer ganz viel Besuch, das muss ich dazu sagen. Gerade dann, auch wenn mein Mann nicht da war, ich habe das immer so irgendwie so gelegt, dass wir die Zeit, wo er da war, vor allem zusammen hatten. Und wenn er nicht da war, ganz viel meine Schwester da, meine Mama da, meine Cousine da, Freunde da. Ist natürlich auch ein cooles
Okay, das
Ausflugsziel
macht Sinn.
irgendwie.
Ja, das klingt so.
Und dann habe ich hier natürlich Leute kennengelernt übers Hobby. Mache viel Sport und dadurch, dass ich so überall, ich war bei den Unternehmerfrauen ganz aktiv im Vorstand, dann machen wir mit denen immer solche Aktionen. Also es ist super viel los. Man hat nur nicht so die Auswahl.
Ja, aber dann nimmt man das, was da ist, und das intensiv, wenn ich das,
Genau.
ne, verstehe
Genau.
richtig, ne? Und weil ich kenne so viele, die auch immer sagen, ja, ich muss in Hamburg wohnen, damit ich irgendwie, ne, das und das. Und wenn du dann mal nachfragst, dann eigentlich machen sie gar nichts. So, ne? Weil
Ja.
das Angebot ist ja auch viel zu groß und dann macht man lieber gar nichts mehr. So, ne?
Ja, das ist das gleiche Phänomen wie mit der zweiwöchigen Kanutour meines Mannes. Wenn du die auf einmal die Möglichkeit hast und es jederzeit verfügbar ist, ist es nicht mehr attraktiv.
Ja,
Weil
genau.
du, das ist so, dies auch könnte ich auch morgen machen. Warum jetzt heute meine Tasche packen? Ist ja auch ein bisschen anstrengend.
Ja.
Und so ist es ja im Grunde in der Stadt auch.
Und nur, dass wir die Dimension noch mal verstehen, Nachbar ist wie weit entfernt?
Also da in der Nähe, wo unser Auto war, also das, was war das, ein knapper Kilometer da
Okay,
über
gut.
den
Das ist
See.
ja tatsächlich so.
Und jetzt, wo wir mittlerweile wohnen, sind es 3 Kilometer zum nächsten Nachbarn.
Genau, das hatte ich so im Ohr. Das ist dann schon so, kannst du nicht mehr sehen.
Nee, nee, aber ist ja auch gut so.
Ja, genau. So, dann lass uns mal jetzt so ein bisschen über kleine Kinder in Lappland sprechen. Du hast schon gesagt, Kindergarten, die gehen zwar mal raus, stehen mittags vor der Tür zum Schlafen. Was ist das, also wie geht das sonst so mit kleinen Kindern da?
Du meinst vom System her?
Ja?
Richtig gut. Also alle meine Mütterfreundinnen aus Deutschland, die beneiden mich um meine Möglichkeiten, die wir zwar nicht genutzt haben, aus, ich sage jetzt mal, idealistischen Gründen, wie wir einfach diese kleine Kleinkindzeit wollten wir die Kinder zu Hause lassen und haben die tatsächlich erst mit 4, knapp, nee, unsere Kleine war 3, 3,5. Nee, mit 4 und 4,5 sind die erst in eine Betreuung gegangen. Aber ich hätte ab dem 9. Lebensmonat entsprechend meiner Arbeitszeiten, wenn Bedarf ist, auch 24/7, 365 eine Betreuung gehabt. Und das in 3 Sprachen. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen.
Okay,
Ja.
und das in erreichbarer Nähe dann
10 Kilometer plus den Weg zu gehen.
in diesem
Ja.
kleinen Ort. Wie groß muss ich mir die Stadt eigentlich vorstellen?
Boah, ich bin ganz
Circa.
schwer mit Zahlen. Ich glaube, im kompletten Einzugsgebiet, was riesig ist von dem Ort, sind es vielleicht 2000 oder so?
Ja, so hätte ich jetzt auch geschätzt, ne? Und
Also
dann im
wirklich,
Kern vielleicht 1000 oder irgendwie sowas.
ja, wenn überhaupt. Aber auch der
Ja.
Kern, also jeder, der hier noch nicht war, der denkt so, wann fängt es an? Und ich sage, wir sind jetzt schon draußen. Ne? Es ist im Grunde eine Straße, wo Straßenlaternen und ein Gehweg ist. Daran erkennt man ist im Ort. Und da sind die Häuser an der Straße gebaut, ein paar Seitenstraßen fertig.
Ja, das ist so wie bei, so lebe ich. Also ich
Ja,
wohne
das
dann
ist.
sozusagen in der Stadt.
Wo sind Iwalo Niedersachsens? Das ist so schön.
Schleswig-Holstein,
Ach,
Schleswig-Holstein.
Schleswig-Holstein.
Ja, genau.
Ja.
Ja, okay, gut. Also dann habe ich da auch so eine Vorstellung davon. Und das heißt, da gibt es also ganz normal Kindergartenbetreuung schon ab 9 Monate. Und wie alt sind deine Kinder jetzt?
6 und 8.
6 und 8. Und die sind jetzt schon in der Schule?
Nee,
Fragezeichen.
der Große ist in der ersten Klasse. Hier beginnt die Schulpflicht mit der Vorschule. Da wird man eingeschult sozusagen in die Vorschule, wenn man 6 ist oder in dem Jahr, wo man 6 wird. Und unsere Kleine ist im Februar 6 geworden. Das bedeutet, für sie geht es jetzt im August dann los. Und ab dann sieht sich der Staat in der Pflicht, dafür zu sorgen und holt tatsächlich auch die Kinder, wo die auch immer wohnen, mit Taxi, mit Bus, mit allem ab. Also unsere Kinder werden dann, bis jetzt nur der Große, ab August unsere Kleine dann auch, mit dem Taxi tatsächlich von der Haustür abgeholt und zur Schule gebracht. Und auch das ist halt echt easy. Hier geht die Schule um 8:45 los und das Taxi kommt um 7:45. Also es ist jetzt nicht so dieses, wow, ihr wohnt so remote, das ist ja voll anstrengend im Alltag. Also es ist einfach 7:45 das Haus zu verlassen ist okay.
Ja, das ist deutlich angenehmer als das, was wir hier so haben.
Ja.
Und dann, wie lang geht so ein Schultag?
Der Schultag geht bis, was sind denn das? Ich glaube, sind so 19 Stunden oder so. Ich sag mal so bis 12, 1 und er hat manchmal hat er eine Wartestunde, wo die dann so basteln oder so. Wenn er dann in die Betreuung gehen würde, in die Nachmittagsbetreuung, würde er da die Betreuung schon anfangen. Und wenn er was weiß ich, in Fußläufigkeit wohnen würde, würde er dann schon eine Stunde früher nach Hause gehen. Aber dadurch, dass er ein Taxikind ist, hat er dann, ich glaube, einmal die Woche so eine Lehrstunde, wo er aber betreut und unterhalten ist.
Das heißt, er kommt dann irgendwie so am frühen Nachmittag oder
spätnachmittag
irgendwie wieder nach Hause.
Er kommt viermal die Woche 1:15 und einmal die Woche um 2:15. Mhm. Und in der Zeit ist er dann aber auch teilweise bis zu dreimal schon, wird er in der Schule ernährt.
Ah ja, genau. Ja. Sehr gut.
Also.
Und wie ist das dann so? Also hier in dem Alter, würde ich jetzt mal sagen, Junge, 8 Jahre, klassischerweise gehst du irgendwelchen Sporthobbys nach, irgendwie Fußballverein oder, also das machen meine jetzt irgendwie so. Was machen die Kinder da nachmittags? Also weil dann, also und sehen die sich auch noch außerhalb der Schule so, Verabredungen und sowas?
Ja, das schon. Also sind der Großteil der Kinder ist in der Nachmittagsbetreuung, die auch bis zum Ende der 2. Klasse geht und zum Beispiel von Schicht, also wenn man in Schicht arbeitet oder wie auch immer, schlafen auch manche Kinder dann da, wenn die Eltern arbeiten müssen. Und bis Ende der 2. Klasse sieht sich der Staat da in der Pflicht. Wir haben bewusst uns so organisiert, dass die nach der Schule nach Hause kommen können. Das war uns wichtig. Also die gehen nicht in die Nachmittagsbetreuung, sind aber auch nicht die Einzigen. Ne? Also es ist, es kommt einfach immer drauf an, gerade jetzt mit diesem Homeoffice-Trend gehen auch viele dann nach Hause. Und dann gibt es Hobbys, so gesehen ohne Ende, also ja, wobei ohne Ende nicht, aber es gibt genug, mehr als das Zeit da ist.
Okay.
Viele, die stärksten Sportarten sind hier Eishockey und Volleyball zum Beispiel. Das ist in unserem Ort richtig, wird richtig gepusht. Wir sind da, gehen ein bisschen gegen den Trend hier, unsere Kinder in dem Alter mit 5-mal die Woche irgendein Training, irgendeinen Termin voll zu ballern. Könnten wir machen, macht der Großteil so, dass die jeden Tag was haben. Mhm. Und wir haben aber die Regel für unsere Kinder bisher aufgestellt, ein termingebundenes Hobby pro Kind pro Woche.
Okay.
Einfach, weil wir uns das so wichtig ist, dass die frei spielen können, dass die, und die spielen halt noch, die spielen so schön zusammen, die haben ja auch Freunde. Und dieses freie Spielen, dieses sich so im Spiel verlieren stundenlang. Und solange die das machen und nicht irgendwie dann sich aufs Sofa setzen und fragen, können wir was daddeln, wollen wir im Grunde das, sehen wir das wie so ein heiliger Raum, den wir erhalten wollen, bis sich die Situation ändert und die mehr, ich sag mal, Input, Anleitung wollen.
Das finde ich jetzt ganz spannend, dass du sagst so, das ist aber nicht der Standard dort. Der Standard ist tatsächlich inzwischen, das klingt fast so wie hier deutsche Verhältnisse, wo die Kinder zugeballert werden mit Programmen und Förder und Sport und, ja, und Medien auch. Ist das
ja, also vollkommen. Also jeder hat in seiner Klasse ein Handy. Jeder.
Außer dein Sohn?
Außer mein Sohn, ja. Er hat eine Smartwatch, tatsächlich so eine deutsche Sicherheits-Smartwatch,
ja.
Damit er, weil es gibt, bei uns gibt es ja keine Telefonanschlüsse, Festnetz, sowas gibt es hier schon seit 30 Jahren nicht mehr, damit er auch seine Freunde anrufen kann und seine Freunde, deren Nummern wir eingespeichert haben, können ihn auch anrufen. Mhm. Das hat er zur Einschulung gekriegt, damit er dem so nicht nachsteht irgendwie und ja, Medien ganz stark in der Schule auch, Smart, hier Board und alles. Aber zum Glück, er hat auch noch Bücher. Das ist schön. Aber auch schon im Kindergarten haben die ihr Smartboard, dann machen die manchmal was am Tablet und so. Also die sind, das wird in der Schule so gefördert und gemacht, dass wir denken, dass wir zu Hause dann lieber als Ausgleich das nicht anbieten.
Ja, schön. Aber schön, wenn ihr das so durchziehen könnt, auch wenn der Trend da außenrum schon auch in die andere Richtung geht. Ich hatte jetzt so die Vorstellung, als wir so gesprochen haben, dass das irgendwie da in dieser ganzen Region noch so alle Kinder gehen irgendwie nur draußen spielen und Skilaufen und irgendwie so.
Machen die, aber es, also, aber die, das Handy ist halt dabei, ne? Dann sitzen die auf dem Trampolin und gucken sich ein Video an, wie andere springen und springen das nach. Also es ist.
Ja, ja. Mhm.
Und motorisierter Sport ist ganz krass. Also die Kinder haben Schneemobile, die Kinder haben Crossbikes, die haben Quadbikes. Das auch, aber natürlich auch Skilaufen. Sowas wird ja auch in der Schule dann ganz viel gemacht. Schlittschuhen, das schon. Und ja, unsere Kinder haben halt, wie gesagt, jeder ein Hobby in der Woche, was an einen Termin gebunden ist. Und bisher fühlt sich das gut an.
Okay. Dann erzähl mal jetzt noch so ein bisschen über den Midsommer oder also überhaupt über die Sommerzeit, weil das ist ja jetzt, ne, wir haben vorhin über den Winter gesprochen, der gar nicht so dunkel ist, wie wir uns das irgendwie vorstellen und anders kalt als hier. Wie ist der Sommer bei euch?
Der ist verrückt. Vor allen Dingen fängt schon mit der Definition des Sommers an. Jetzt sprechen alle hier davon, der Sommer ist da. Also so über Blumenladen die Werbung, der Sommer ist da. Dabei ist unser See noch komplett zugefroren. Vor einer Woche, letzten Sonntag, liefen wir noch über den See, also sind da richtig draufgegangen. Es wird nicht mehr dunkel. Schon seit Mitte April nicht mehr wirklich dunkel. Und jetzt ist es so, am 19. geht offiziell die Sonne auch nicht mehr unter den Horizont. Aber trotzdem ist wirklich seit Mitte April schon, ist immer hell. Und ich meine ganz ehrlich, ob die Sonne ist, wir haben ja eh auch Hügel am Horizont und diese vielen Inseln, ob die dann da nun drunter geht oder hinterm Hügel verschwindet, wer weiß es schon so genau. Also so gefühlt seit Mitte April, Ende April spätestens ist es einfach nicht mehr dunkel.
Die
Und
ganze
jetzt
Nacht
die
nicht.
ganze Nacht nicht, genau. Und jetzt ist es auf einmal der Schnee letzte Woche weggetaut. Wir haben wirklich nur noch ganz wenig kleine Schneebergchen hier auch auf dem Hof. Und dann ist so auf einmal Bäm.
Okay.
Der Schnee taut. Am übernächsten Tag sieht man schon die Triebe an den Blaubeerbüschen. Ich habe jetzt gesehen, die Birke hat Knospen. Und wenn der See dann Ende des Monats getaut ist, das ist immer so die Frage, am 1. Juni-Wochenende beginnen die Sommerferien immer. Und es ist immer so die Frage, taut der See erst oder fangen erst die Ferien an? Aber, und wir haben es, was haben wir es jetzt? So 9 Grad, heute Mittag, heute Morgen waren es 4 Grad, aber es ist so Gartenmöbel raus und Käppi auf dem Kopf und wir essen jede Mahlzeit draußen. Das ist einfach so, man hat halt eine Daunenjacke an, aber es ist so das Licht ist so intensiv, die Sonne steht wahnsinnig hoch, die kreist ja wirklich, die scheint ja aus jeder Richtung.
Ja.
Die kreist ja im Grunde einfach nur, also am Midsommer macht die ja nicht mal so einen Bogen, sondern die macht im Grunde eine gerade Linie. Und es scheint die ganze Zeit aus irgendeiner Richtung, es ist so intensiv, es ist so hell und da vergisst man, dass, okay, der See ist noch zugefroren, also eigentlich so ein Merkmal von Winter. Natürlich ist jetzt Sommer, natürlich essen wir jeden Tag ein Eis am Steg und natürlich ist jetzt, hat man jetzt irgendwie dünne Schuhe an und so.
Das klingt aber so, weil bei uns jetzt, ne, ist irgendwie dann der Sommer da, aber es regnet halt trotzdem und es ist irgendwie so. Das klingt jetzt bei euch, als wäre dann irgendwie quasi paradiesisch immer nur die Sonne da.
Wir haben natürlich auch Regen, wir haben auch graue Tage, aber oft ist es dann so, dass es spätestens abends aufklart und dann ist der Seespiegel glatt und die Nachtsonne, die ist so ganz golden, aber steht total hoch. Und wir wohnen am Süd, nee Quatsch, am, wie sagt man, mit Nordausrichtung, also am Südufer, wir haben eine Nordausrichtung und das ist das, was in Deutschland mal der berühmte Südbalkon ist, den alle haben wollen, weil im Winter ist die Sonne ja eh nicht da und im Sommer ist die dann so lange ja im Norden den ganzen Abend und so, dass es einfach so schön ist, wenn die einen dann direkt so anscheinen kann. Und wenn die Sonne da ist, haben wir wirklich dadurch, dass die aus jeder Richtung scheint, unglaublich viel Sonne an grauen Tagen. Es ist halt grau, aber dadurch, dass wir das Wasser direkt vor der Nase haben, wir wohnen auf einer Landzunge ja mittlerweile, und sehen auch aus allen Fenstern Wasser. Es ist nicht so grau-grau. Dann hat man die intensiven Farben und ja, ich sag mal, spätestens am Abend kommt dann schon meistens die Sonne raus und dann sitzt man halt dann in der Sonne.
Genau, und das hast du ja auch so ein bisschen erzählt. Also ihr habt jetzt dann Sommerferien. Wie lange gehen die?
Die sind 10 Wochen.
10 Wochen, genau.
10 Wochen, aber also 10 Wochen ist sozusagen kein reguläres Programm im Kindergarten und in der Schulzeit, in der Schule, aber man könnte die Kinder auch so gesehen durchbetreuen lassen.
Ja,
Die haben
wenn man.
per Gesetz natürlich eine gewisse Anzahl an Stunden und Tagen, wo die Eltern sehen müssen, per Gesetz. Da nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass, oh Gott, wie schafft man das hier zu arbeiten, dass man so lange Ferien machen kann. Uns ist das ganz wichtig. Uns ist so die Qualität unseres Alltags und so das Leben unserer Werte, ja, steht so ziemlich an oberster Stelle, wo wir dann andere Entscheidungen dem einfach unterordnen und dann eben auch teilweise finanzielle Einbußen in Kauf nehmen und so weiter und so fort, damit wir das so leben können.
Finde ich super spannend, dass du gerade dieses Thema Werte aufbringst. Das heißt, Also einmal nur, um den Gedanken zu Ende zu denken, eure Kinder gehen in den Sommerferien nicht in die Betreuung, sondern sind komplett zu Hause, nehme ich jetzt mal an, nach allem,
Ja.
was ich so. Welche Werte, magst du das teilen? Welche Werte das sind, an denen ihr euch da so orientiert?
Du meinst jetzt, welchen Wert dieser Entscheidung so zugrunde liegt?
Ja, du hast gerade gesagt, ne, und wir
Ja.
haben unsere Werte so
Ja.
weit oben, dass wir dann lieber finanzielle Einbußen in Kauf nehmen, statt die zu verraten sozusagen.
Ja.
Habt ihr die mal so durchdefiniert, welche Werte das sind? Freiheit, Abenteuer, keine Ahnung.
Ja und nein, nicht jetzt so direkt für unser Familienleben, weil wir sind da sehr unterschiedlich, aber da sind wir uns sehr ähnlich. So, worauf kommt es uns wirklich an im Leben? Und bei uns ist es immer ganz klar die Antwort auf das Gefühl, wie fühlen wir uns in unserem Leben? Wie fühlen wir uns in unserem Alltag? Und dass die Qualität unseres Alltags im Grunde unsere Lebensqualität definiert. Das war uns schon sehr, sehr früh klar, weshalb wir auch so gesehen auch ausgewandert sind, wo wir gesagt haben, wenn wir da leben, wo jeder Tag so ist, wie wir uns sonst in den Urlaub sehnen. Ich meine natürlich, wir sind nicht befreit von diesen ganz normalen Sachen, die im Alltag nerven, die haben wir natürlich auch. Aber so diese Komponenten sind da, definitiv. Dann ist es ja egal, wenn wir uns keinen Urlaub leisten können, weil der Alltag hier ist ja so, wie wir ihn
Ist
haben wollen.
Urlaub, ja,
Es
quasi.
ist Urlaub so gesehen. Und zum Beispiel deshalb auch die ganze Covid-Zeit, ne? Ich habe die komplett vergessen. Ich wurde gestern durch einen Post daran erinnert, dass es Covid gab. Okay, ich habe auch Long-Covid, es erinnert mich an, aber so diese Einschränkung, weil es war dann einfach, ja, okay, wir können nicht nach Frankreich und okay, die kommen uns jetzt nicht besuchen. Schade, aber wir fahren Kanu, wir skieren, wir machen unser Leben, geht einfach normal weiter. Und weil wir uns das so aufgebaut haben, auch das zum Beispiel sieht man das dann auch, wenn die Kinder krank sind, dass wir nicht da gucken, so 24, 12 Stunden fieberfrei messen und oh, hoffentlich passt es, sondern dass wir eigentlich versuchen, die Zeit, wo die krank waren, dass die nicht mehr krank noch zu Hause sind und sich ausruhen, bevor der normale Alltag wieder losgeht. Und das ist natürlich eine immense Ressource, also Manpower-Ressource, um das irgendwie halt hinzukriegen.
Jetzt müssen wir, glaube ich, noch so zwei Themen vielleicht mal kurz so aufklären, die wir so immer jetzt angesprochen haben. Zum einen, warum ihr nicht mehr auf der Insel wohnt und zum anderen, warum dein Mann nicht mehr zur See fährt. Vielleicht so ganz kurz, dass du das nochmal so, nur damit die Leute jetzt nicht verwirrt zurückbleiben und sagen, aber wieso ist sie denn jetzt nicht mehr auf der Insel?
Ja, also wir sind nicht mehr auf der Insel, weil wir im Grunde verpasst haben, dass sich dass ein Naturschutz, neuer Naturschutzplan in Kraft getreten ist, dass wir ein halbes Jahr Zeit gehabt hätten, da für unser Grundstück eine Sondergenehmigung zu beantragen, haben wir nicht gemacht. Was uns aber dann am Ende sich als großes Glück erwiesen hat, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt auch ganz gut so Mental Load-Themen auf dem Tisch. Und mein Mann hat seit der Geburt unseres zweiten Kindes, also unserer Tochter, hatte er einen Festvertrag bei Finnlines und war immer 3 Wochen, 3 Wochen unterwegs. 3 Wochen zu Hause, 3 Wochen unterwegs. Es hat super geklappt, weil die waren ja zu Hause betreut. Dann war er da und ich habe mich meinem Business widmen können. Also ich habe meine Arbeit dann auch an seine Zeiten angepasst. Wir hatten dann ganz viel Zeit zusammen. Es war so gesehen wunderschön. Aber das Bauen eines neuen Hauses oder es wäre eine Riesenbaustelle trotzdem gewesen, selbst wenn wir nur angebaut hätten, das wäre ja was gewesen, was sich nicht an seinem Schedule irgendwie orientiert hätte. Das bedeutet, ich hätte das alleine tragen müssen. Und die Erfahrung, die ich mit Bauleuten gemacht habe, bei kleineren Renovierungen für unser zweites Kind haben wir uns dann tatsächlich aus unserer Garderobe dann doch ein drin Klo mit Waschbecken gebauen lassen und so. Das ist dann einfach was, wo ich dann auch irgendwo, wo es mir, ich sag mal, ja, wo ich mich dann auch alleine gelassen gefühlt habe, weil es fühlte sich für mich an, ja, kein Problem, mache ich. Und dann habe ich da die zwei Kinder und es regnet und wir hatten nur ein offenes Boot und dann war der Motor kaputt und ich musste den Baumann abholen und war schon am Festland und dann schreibt er mir, ich bin eine halbe Stunde später. Und dann, also so dieses, dann habe ich mich manchmal so, ja nicht verzweifelt, aber irgendwie auch so wahnsinnig alleine gefühlt, weil ich hatte so das Gefühl, jeder andere hat Wahlmöglichkeiten und ich bin das schwächste Glied in der Kette. Was ja auch voll der Mindfuck war, habe ich mittlerweile aufgelöst. Aber das hat mich so dann doch auch eine Weile begleitet, solche Gedanken, dass sozusagen, Ja, ich bin am Ende, so dieses Bild hatte ich damals, hinter meinem Rücken ist ein Abgrund und alle sind vor mir und ich, hinter mir ist keiner.
Okay, also das war dann doch herausfordernd zu realisieren, ne? Eine Baustelle auf so einer Insel ist dann vielleicht dann doch nicht machbar. Das sind
Genau,
dann
aber wir
doch
sind
die
halt.
Grenzen, weil bisher schien alles so, na, irgendwie geht alles. Aber das war vielleicht jetzt doch so eine Grenze, an die du gekommen bist, wäre irgendwie auch gegangen, aber vielleicht so auf deine Kosten, dass du jetzt im Nachhinein sagst, oh, Gott sei Dank haben wir das irgendwie verpennt, diesen Antrag zu stellen, damit wir das gar nicht erst.
Genau, im Nachhinein, in der Situation nicht. Ich bleibe dann, ich komme zwar in solche Gedanken rein, bemitleide mich dann mal kurz selber, aber das ist immer nur von kurzer Dauer. Und danach sehe ich aber auch keinen Zusammenhang aus dieser Erfahrung und darin, dass es vielleicht gut wäre, den Umbauplan irgendwie oder den Bauplan auf der Insel sein zu lassen, wie meine Eltern mir dann zutragen wollen. Ich so, hä, Quatsch, warum denn? Wo ist denn das Problem? So, also da, ne, das ist dann immer so kurz, dass ich das Negative wahrnehme oder dass ich mich so fühle, überfordert auch. Und dann überwiegt das andere wieder und ich sehe da überhaupt kein Problem und treibt es auch voran. Und dann hatten wir auch schon einen Antrag gestellt, eine Straße zur Insel zu, also so vollkommen fliegige Gedanken mit unseren Nachbarn, weil die wollten unbedingt uns da auch behalten, sozusagen. Also die, die am Festland wohnten. Und für uns war klar, woanders als hier direkt in dieser Nachbarschaft und an diesem Ende des Sees wollen wir auch nicht wohnen. Wenn wir hier nicht wohnen können, dann können wir auch vielleicht doch noch mal Alaska in Erwägung ziehen oder was auch immer. Das war für
Okay.
uns also dieses Zuhausegefühl ist ganz doll hier an genau diese Region, diesen See gebunden, auch an der Stelle, wo wir jetzt sind.
Und das, wo ihr jetzt wohnt, wie habt ihr das dann gefunden? Das
Habe ich natürlich ergoogelt. Ich kann wirklich sehr gut googeln. Ich habe das ergoogelt, weil wir damals wohnten wir ja auch schon, wie lange? Gut 5 Jahre, 6 Jahre hier und hatten viele Freunde und wussten, alle suchen was, keiner findet was, hier ist eine totale Wohnungsnot und so. Und viele können auch nicht wieder hierhin zurückziehen, weil es einfach kein Wohnraum gibt. Und für uns war dann eben klar, wir haben uns dann diese Frage nochmal gestellt, was ist uns wirklich wichtig, worum geht es uns, wir wollen hier bleiben. Und mein Mann, der dann so, ja, aber hier gibt es ja eh nichts. Und ich so, ja, warte kurz, gib mal meinen Rechner. Guck mal, hier ist doch eine schöne Verkaufsseite. Und dann haben wir tatsächlich hier diese Landzunge, die ist an dem Ufer, aber so ein bisschen außerhalb von dem Raum, wo wir immer so uns ganz regelmäßig bewegt haben, weil man über eine andere Straße dahin kommt. Also außerhalb so ein bisschen so von unserer Wahrnehmung. Und da hat ein Mann sein Häuschen halt verkauft. Und das ist auch gebaut als nicht als Ferienhaus wie auf der Insel, sondern als offizielles Wohnhaus. Das heißt, wir haben die Berechtigung, dass das Taxi bis zum Hof kommt. Also ganz viele Vorteile, was den Platz dann so gesehen auch sehr wertvoll macht, weil eben diese ganzen Vorteile da sind. Und es war auch zu klein von vornherein, aber hier sind noch 120 Quadratmeter unbebaut. Das könnte man dann wirklich mit einem Schnipp nutzen. Toilette im Haus, auch richtig gebaut als Wohnhaus. Also im Grunde fertig, ne? Klar, Schönheit an dem Visuellen kann man immer noch was machen, aber das war damals 10, 12 Jahre alt oder so. Also jetzt auch nicht irgendwie ein alter Schuppen, sondern echt solide, ordentlich. Und dann war klar, wir müssen die Insel verkaufen, um uns das irgendwie kriegen zu können. Ich war damals in Elternzeit als Unternehmerin. Ja, ist man nicht so der Traumkunde von der Bank und so weiter und so fort. Aber auch da haben wir es wieder geschafft, tatsächlich. Und hatten da dann das Glück, dass meine Schwester und ihr Mann eben uns unsere Insel abgekauft haben. Das heißt, die konnte in der Familie
Ah, nein,
bleiben.
wie schön, es ist in der Familie geblieben.
Ja, das ist richtig schön. Die wollten schon immer was neben in unserer Nähe haben. Also auch zu viert sind wir so sehr eng. Und schon als wir hier hinzogen, da hatten die gleich geguckt, gibt es hier irgendwas, dass die so was Eigenes in unserer Nähe haben. Und als ich dann nur so
Ja,
erzählte,
Wahnsinn.
ja, wir haben was Neues gefunden, wir werden die Insel verkaufen, da war so, Moment, ich rufe dich gleich zurück. Ja, wir kaufen die, wie ihr wollt, hier so ungefähr. Das hat uns natürlich auch den Abschied von der Insel ungemein
Ja,
erleichtert, weil wir dann
Wahnsinn.
wussten, die Insel bleibt da. Der einzige Unterschied ist, dass die Rechnung der Insel nicht mehr an unsere Namen gehen, aber wir sind vor Ort. Das heißt, wir gehen dahin und wir kümmern uns drum. Und das hat es dann sehr, sehr schön gemacht. Und seit Corona wohnt tatsächlich meine Mutter dort. Also ist den Großteil des Jahres dort. Sie
Ach,
ist, eigentlich
spannend.
wohnt sie in Deutschland, aber eigentlich, also so in der Praxis ist sie dann doch einen Großteil des Jahres hier bei uns.
Das wäre nämlich jetzt auch noch so eine Frage gewesen, wie man es so mit Familie macht irgendwie, aber dann ist ja jetzt ein Teil deiner Familie quasi da oder immer häufiger da und ja,
Genau, und die
schön.
anderen kommen auch super gerne zu Besuch. Also da wir können uns nicht über einen Mangel an Besuch beklagen, ganz im Gegenteil. Also es ist wirklich so, dass wir das eher so ein bisschen auch eingrenzen müssen, um einfach auch Zeit für uns zu haben.
Erzähl mir doch jetzt nochmal, weil ich das so magisch in Erinnerung habe, so ein Tagesablauf. Einmal im Winter, einmal im Sommer mit deinen Kindern. So von morgens bis abends.
So aktuell jetzt, wo die so alt sind, wie die jetzt sind.
Ja.
Wenn wir jetzt frei haben, wenn keine Schule ist.
Zum Beispiel. Also ich
Zum
meine, man
Beispiel.
könnte jetzt noch verschiedenste Modelle, aber nur, dass man mal so eine Vorstellung davon bekommt, wie ihr das, was ne, du auch als Werte da so rübergebracht hast, wie ihr das so lebt.
Ja, also Slow Life vom Feinsten, sage ich mal. Also Schlafanzug ist ganz hoch im Kurs an freien Tagen. Auch das so zwischen Aufstehen, außer man hat jetzt irgendwas vor, aber so zwischen Aufstehen und wir sitzen am Frühstückstisch vergehen locker 2 Stunden. Wir haben auch irgendwie unsere Kinder voll gut so in diesen Rhythmus gekriegt. Also früher schliefen die auch immer noch bis 10 Uhr tatsächlich, sobald irgendwie Langschläfer früh ins Bett gehen und lange schlafen. Das war richtig gut. Jetzt durch diesen Schul-Kindergarten-Rhythmus ist es natürlich nicht mehr so. Aber wir stehen auf, oder die wachen meistens zuerst auf, die wecken uns. Wir lesen ein Buch, wir haben ja so eine ganz große Glasfront, also zum See hin, dann sitzen wir da auf dem Sofa, wir Erwachsenen trinken erstmal einen Kaffee, die fangen an zu spielen, dann backen wir Brötchen, dann kommt die Kleine und sagt, ich möchte aber lieber andere Brötchen, dann backen wir noch andere Brötchen. Dann frühstücken wir ganz gemütlich, wir machen super viel selber, kochen gerne. Und dann kriegen wir immer neue Ideen, deshalb dauert das oft auch so lange, bis wir dann wirklich sitzen, weil ach, wir können ja auch pochierte Eier machen und ach, aber oh, jetzt, ich hätte aber mehr Bock auf Krabbensalat. Ja, gut, dann machst du Krabbensalat und ich mache pochiertes Ei. Ja, aber dann brauchen wir auch noch, ne? So, kommen wir von Höckchen auf Stöckchen, das zelebrieren wir dann auch. Und dann sind wir, im Winter ist es dann eher so, dass wir zusammen rausgehen. Dass also die Kinder dann auch, ne, weil man kann ja nicht einfach kurz in Schlafanzug raus, sondern dass man da dann so drin ist und dann gehen wir zusammen raus im Sommer oder machen die erstmal fertig, aber kommen dann hinterher. Aber im Sommer ist es wirklich auch so, dass die gehen aus ihren Betten und gehen einfach selber raus. Wir haben eine Terrasse, die so um 2 Seiten geht, ohne Geländer. Da kommt man direkt in, ja, wir haben nicht wirklich einen Garten, wir haben eigentlich nur einen Wald. Also ne, so große Felsen und Blaubeerbüsche und ein bisschen Platz für einen Gartentisch, aber wir haben jetzt keinen Rasen oder so richtig Garten. Ja, und dann gehen die halt raus und spielen. Und wenn wir dann irgendwie im Winter würden wir dann zum Beispiel mit den Skiern losgehen und nehmen dann Holz mit. Oder haben Holz da eigentlich an so einer Stelle, nehmen dann Sachen mit, machen dann da ein Lagerfeuer, sitzen dann da, grillen. Die Finnen grillen immer Würstchen, das ist ganz lustig, aber ne, Pfannkuchen meistens. Dann haben wir so eine Kanne, machen dann einen schönen Kaffee überm Lagerfeuer haben unseren Milchschaumtopf, alles dabei. Wie gesagt, maximal kompliziertes Leben, falls jemand Tipps möchte, ich kann die geben. Und dann haben wir wahrscheinlich davor noch eine Zimtschnecke gebacken, die dann noch am Feuer erwärmt wird. Und dann spielen die Kinder da, laufen da rum. Also es ist so irgendwie
Super
so ein
entspannt.
Slow Life einfach.
Ja.
Und damit die um 9 im Bett sind, müssen wir auch echt um 6 anfangen, sozusagen jedes Programm abzubrechen, weil es dann einfach. Es dauert halt alles bei uns irgendwie. Wir
Ja.
reden alle super viel, sind immer in irgendeinem Gespräch drin und die sind in ihren Spielwelten und spielen einfach so großartig zusammen. Also es ist einfach irgendwie so, es ist einfach so gemütlich.
Das klingt echt großartig. Trotzdem, lass uns da, das habe ich jetzt schon wieder aus dem Blick verloren, nochmal draufgehen. Dein Mann hat ja seinen Job jetzt nochmal gewechselt und vielleicht auch nochmal so, das klingt alles so mega paradiesisch und slow und so, wie wahrscheinlich jede Familie denkt, so will ich auch. Trotzdem gibt es ja auch die ein oder andere Herausforderung so.
Definitiv von Herausforderung bis heftigste Krise, also ja, alles gehört genauso zu unserem Leben wie zu dem Leben von jedem anderen auch. Ich glaube, wir können ziemlich gut mit Krisen umgehen. Das ist vielleicht dann nur was heißt der Unterschied, aber dass jetzt die Krise dann nicht gleich alles beschattet.
Ja.
Aber es war schon auch so, dass wir Ja, komplett Mental Load war irgendwann so ein richtiges Thema dann doch bei uns, weil wir immer dachten, wir hätten das nicht. Und weil es immer so gut lief, irgendwie dieses, ne, er hat 3 Wochen auf See, ich hier, d-d-düm. Und das, dann dachten wir, es ist mega, es ist mega. Alles super. Und dann war klar, bevor unser Großer eingeschult wurde, also vor 2 Jahren ziemlich genau, war klar, gut, jetzt muss der Change kommen, damit wir das so leben können, dass der nicht in die Betreuung muss. Dass wir da, also was heißt muss, das hört sich so an, als ob es da so furchtbar ist. Ich war da nie, ich weiß es nicht, aber wir wollten einfach, dass diese Kinder diese freie Zeit halt haben. Ne? Und dann war klar, irgendwie, ja, dass jetzt ist der Zeitpunkt da, wo mein Mann dann seine Seefahrt an den Nagel hängt. Er hat es schon ganz früh gesagt. So, ja, Katharina, du machst irgendwann das große Geld und ich kümmere mich um den Rest. Und dann war es natürlich für mich in den ganzen, ich sage jetzt mal, in diesen Kinderjahren auch so und auch mit seinem Job, dass mein Beruf natürlich an zweiter Stelle stehen musste. Es hat noch nicht, vor den Kindern war es nicht so etabliert, dass wir nur davon hätten leben können. Das bedeutet, also jetzt einfach ganz praktische Insights, wir waren auf sein festes Gehalt angewiesen. Und mein Job war halt Add-on. Aber ich liebe einfach meine Arbeit und habe ja auch nicht meine Firma gegründet, um Online-Coaching zu machen, was ich dann in der Zeit gemacht habe, weil es so flexibel war, weil es so gut ging, auch als er nicht da war. Aber ich, ne, dieses Outdoor und warum ich überhaupt losgegangen bin, warum ich überhaupt Coach geworden bin, das hatte immer was mit der Naturerfahrung zu tun. Und auch mein Firmenname Arctic Outdoor Coaching. Ja, ich mache Online-Coaching. Also, ne, das kann ja nicht alles sein. Aber es war auch klar, um diese Retreats, die Offline-Sachen hier oben anzubieten, brauche ich ja Verlässlichkeit, dass er da ist. Ich muss ja auch bis zu 1 Jahr im Voraus die Termine liefern können, damit sich meine Kunden darauf einstellen können. So, und dann war klar, ich kann es im Grunde mich nur beruflich verwirklichen, wenn er die Verantwortung zu Hause übernimmt. Und ihm ging es dann da aber auch nicht mehr so gut. Einfach auch, es ist ein krass herausfordernder Job, was Arbeitszeiten angeht, beziehungsweise nicht vorhandene Ruhezeiten, alles Mögliche. Und dann ist er eben rausgegangen, ist tatsächlich erst krank, war krank geschrieben und dann hat er aus der Krankschreibung heraus gekündigt, weil er sich halt auch seit den Kindern dann nicht mehr so gut erholen konnte. Er arbeitete immer nachts auf dem Schiff. Immer von 12 bis 6 ist seine Arbeitszeit, tags und nachts. So, und dann ist sein System eben auf, um nachts um 12 bin ich wach. Und er konnte, wenn er nicht um 10 schon am Schlafen war, war er wieder so wach. Und ich bin so eine Quasselstrippe, ich will dann auch
Ja,
Zeit für uns haben. Also ich gehe nicht, ich müsste auch um 10 ins Bett, aber ich bin nicht bereit, dass mein Kind, also mein Leben nur aus Familienalltag und Aufräumen besteht und dann schlafen. Das ist, ne, das heißt, ich bin dann eine Nachteule. Dann konnte er sich nicht erholen. Das schlug ihm dann voll auf die Gesundheit. Und dann hat er gekündigt und das war klar. Er macht dann hier Haushof, Kinder und kümmere mich um die finanzielle Stabilität. Und dann ging das 2 Wochen gut und wir dachten, boah, Paradise, er ist immer da. Wie geil ist das denn? Und dann sind wir so richtig, richtig, richtig auf die Schnauze gefallen. Also so richtig. Wo wir gemerkt haben, nein, eigentlich funktioniert gar nicht. Es hat nur gut in dem System funktioniert, aber eigentlich so überhaupt nicht. Und da waren wir dann noch mal komplett in diesen ganzen Mental Load-Geschichten, dass er eigentlich keine, als wir beide realisiert haben, er hat nicht Verantwortung, niemals, so gefühlt niemals in seinem Leben übernommen, weil auch als erster Offizier, du machst ja immer nur dein Ding, du kriegst was von oben, du machst deinen Part und dann gibst du es weiter. Oder du kontrollierst, was andere gemacht haben. Aber für einen Prozess von Anfang bis Ende Verantwortung zu übernehmen, hat er einfach nie gemacht. Nie. Weil ich ja auch so ein übergriffiger Typ bin und denk so, ach, jetzt ist er zu Hause und es ist so wichtig, dass er mit den Kindern spielt. Das heißt, ich mache so diese ganze Background-Arbeit, macht mir ja auch gar nichts aus, hat mir auch nichts ausgemacht. In dem Moment nicht. Und im Nachhinein denke ich so, krass. Was haben wir da eigentlich für eine Realität gelebt? Oder was haben wir eigentlich gedacht, was Realität ist? Und dann ging das halt so richtig, richtig Grundlagenarbeit los, ne? So diese Prozesse, dass er auch die Erfahrung machen musste, was bedeutet das, wenn man mit den Kindern mit dem Fahrrad 6 Kilometer auf den Spielplatz fährt und weder trinken noch essen noch Mückenspray dabei hat? Was bedeutet das dann, wenn man die dann auch alleine hat, bis die schlafen? Ne? Überhungert, über so solche Erfahrungen, das war einfach komplett neu für ihn, wo er dann auch gesagt hat, das ist, er dachte, er hat in seinem Job Verantwortung, aber Verantwortung hat er erst in dieser Zeit gelernt.
Wahnsinn. Was für ein, ne? Und das ist so wichtig, weil das finde ich so spannend, dass ihr das trotz eures Paradises da, ne, und eures Lowlife und whatever irgendwie genau das erlebt, was dann so viele Familien erleben, nämlich, dass die Männer das einfach noch nicht, also ich glaube, es wird langsam besser und in vielen jüngeren Generationen oder Familien irgendwie wird es auch schon anders angegangen von Anfang an. Aber ich glaube, das ist was, was wirklich vielen Vätern einfach total fehlt. So dieses, ich bin jetzt alleine verantwortlich, ja, ne, und nicht die Mutti, die alles irgendwie, oder die Mama, ne, zu Hause, die halt alles, ja, ne, die halt alles irgendwie aufschreibt und vorbereitet und schon mal, ne, die Snackdosen in den Kühlschrank stellt und so weiter und so fort und so, sondern wirklich dieses, ich mache es jetzt alleine und was passiert dann irgendwie, ne?
Ja.
Also
voll, und hier einfach mit den weiten Wegen und
ja,
so.
Ja, das ist ja bei euch dann völlig neue Dimension von, ne? Da kannst du nicht eben kurz zum DM reingehen und dir ein paar Windeln holen, wenn du sie vergessen hast, so ungefähr.
Genau, und dann hatte ich dann auch wieder dieses Opferdenken bestärkt, so okay, er konnte sich leisten, einfach nicht seine Einkaufsliste mitzunehmen oder da nicht drauf zu gucken oder Handy Akku leer oder was auch immer. Ja, ich muss dann nochmal los. Es ist eigentlich meine Arbeitszeit, aber da dann auch das Wichtigste ist, dass die Kinder einen schönen Alltag haben. Das heißt, wir nehmen die dann nicht mit extra nochmal zum Einkaufen nach dem Schultag, sondern organisieren uns anders. Und dann diese Unzufriedenheit, die kennt ja jeder Selbstständige, wenn, ne, ich meine, es war meine Entscheidung, wir hätten es anders machen können. Aber da konnte ich dann, wollte ich auch dann nicht sozusagen daran rütteln, sondern habe dann meins hinten angestellt, was dann mit dieser ganzen Arbeit zwischen uns, um das irgendwie auf die Reihe zu kriegen, dann natürlich dann auch wieder zu einer gewissen finanziellen Schieflage geführt hat, weil ich natürlich nicht, wir haben uns nicht, wie gedacht, die Klinke in die Hand gegeben, ich arbeite mehr und er macht alles andere, sondern ich war irgendwie dann, ne, Kinder weggebracht, nicht in meinem, ich hatte damals noch ein Büro im Ort gemietet für die letzten 4 Jahre und nicht weg gewesen, sondern dann zurück nach Hause gekommen und hier Tacheles geredet, Strukturen aufgestellt und ja, und das war keine schöne Zeit, für uns beide nicht, für ihn auch nicht, weil er einfach sich immer so bemüht. Er ist der Allerliebste und ich bin einfach so, ja, so die Walze. Und das ist dann natürlich auch nicht schön. Und wenn ich mich dann so voll auskenne und ne, das ist dann auch für jemanden, ne, man ist es irgendwie so gewohnt, Offizier, du hast deine Uniform, du hast sozusagen so dein Ansehen, wenn du da übers Schiff marschierst und dann auf einmal hast du nichts mehr, sondern du bist der, der alles falsch macht.
Ja, verdammt.
Und da ist mir auch bewusst geworden, was für eine Kompetenz das auch ist,
ja,
im Grunde die Verantwortung für Familienleben zu tragen. Und mir war das früher nie bewusst. Und was für eine Erfahrung gebraucht ist, um das so smooth laufen zu lassen. Und auch was für ein Experte ich durch diese Situation, sage ich mal, mit, ich sage mal, mit so schwierigen Alltagsstrukturen jetzt so von der Logistik her und so, was für ein Experte ich da geworden bin, was ich ihm da auch voll voraus hatte, ne?
Und das finde ich so wichtig, dass du das nochmal sagst, weil, ne, das klang wirklich die ganze Zeit so, du, alles voll easy peasy und so, aber, ne, du hast es halt einfach, du bist ja auch der Typ offensichtlich dafür, ne, die es halt einfach voll im Griff gehabt hat und durchexerziert hat und durch, ne, Logistik durchgeplant hat, damit das irgendwie funktioniert, wie man mit dem Kind bei 40 Grad aufs Plumpsklo geht und so. Also, und, ne, und dann merkt man plötzlich, eigentlich so easy ist es halt doch nicht.
Ja, in diesen Momenten, aber ich nehme das, wie gesagt, ich lasse das dann nie zu, dass es so diesen Schleier bekommt.
Und ja.
Hab auch immer, ich gehe jeden Abend mit dem Gefühl ins Bett, boah, Traumleben, geiler könnte es nicht sein. Was war das für ein schöner Tag? Und wenn ich mir das dann aber aufschreiben würde, wie viel Zeit habe ich damit verbracht, meinen Mann zu kritisieren, wie viel Zeit habe ich damit gebracht, mich zu bemitleiden, dann ist das auch schon, jetzt nicht jeden Tag, aber als wir da so in der Krise waren, ne? Und war schon ein Anteil, aber am Ende des Tages fällt das dann doch nicht ins Gewicht, weil wir haben uns auch nicht diese Frage gestellt, geht es jetzt für uns nicht weiter, sondern es war immer, und da bin ich auch so der absolute Sherlock Holmes, so dieses, wie können wir das schaffen? Wie geht es so und nicht, ob es geht?
Ja.
Und ja.
Das finde ich so einen wichtigen Satz, den du da gerade sagst, ne? Nämlich nicht daran zu zweifeln. Und das ist ja das, was oft passiert, so dieses, will ich das überhaupt noch, ne? So, sondern zu sagen, okay, klar ist, das ist das Setting und wie kriegen wir es so hin, dass es für alle gut ist? Das ist, finde ich, wirklich wahrscheinlich die wichtigste Botschaft, die du heute in diese lange, lange Erzählung irgendwie da mit raushaust. So, ne? Weil das ist ja das, was ihr die ganze Zeit gemacht habt. Wie geht es? Das, was wir hier wollen, wir haben ganz klare Visionen davon, wie es, also was wir wollen. Und jetzt ist nur die Frage, wie geht es? Und das ist so krass, wie ihr das lebt. Und nur um es rumzumachen, wir müssen mal langsam zum Schluss kommen.
Oh.
Genau. Aber nur mal so kurz, das wie geht es, habt ihr hingekriegt? Ihr habt so jetzt, zumindest seid ihr jetzt auf dem Weg, das für euch neu zu definieren und die Krise.
Ja, total.
So.
Ja.
Total.
Doch, ja.
Und ich möchte nur kurz, weil aus diesem, wo wir drüber gesprochen haben, in dem Kennenlernen-Gespräch, hast du mir ja schon das so ein bisschen angedeutet auch und erzählt. Und was mir da so im Kopf geblieben ist, ich hoffe, es ist okay, wenn ich das jetzt nochmal so teile, ist, dass du gesagt hast, naja, wir haben ja trotzdem unser Leben hier. Ne? Du hast von Fischen gesprochen, um die ihr euch kümmert und ne, das Eis draußen und das Eisbaden, was ihr da irgendwie jeden Tag macht und so. Und das geht ja weiter. Das steht nicht in Frage. Und das heißt, da habt ihr immer so diese Basis gehabt, die euch sowieso verbunden hat und ne, wo ihr sagt, okay, und solange wir dann irgendwie ne, uns um die Fische gekümmert haben oder ne, das Eisbaden zusammen gemacht haben, dann war es halt irgendwie so, wie es immer ist und nur diese Parts, wo es, also vielleicht magst du das auch selber nochmal irgendwie ergänzen, so, weil das fand ich auch nochmal so spannend, das so zu sehen, so dass ein Teil des Lebens einfach läuft und man das eben wertschätzen kann, was man da aneinander hat, so habe ich das verstanden. Ne?
Ja, absolut. Und das ist auch ja im Grunde dieses Lebenssetting, nachdem wir uns damals in Bremen noch gesehnt haben, dass eben das, der Alltag und die Bestandteile des Alltagslebens und des Lebens im Grunde nicht beliebig sind, sondern das ist so ganz, das ist so zeitlich irgendwie gebunden. Man hat sein Fischnetz im Wasser und das wäre Tierquälerei, die da unnötig lange drin zu lassen. Das heißt, egal wie das Wetter ist, du hast dich entschieden, dein Fischnetz da gestern reinzuhängen, dann gehst du da morgen hin und also heute hin und holst es raus. Da ist kein Platz für, ich finde dich jetzt doof und ich kann dich nie riechen und ich will nicht mit dir da sitzen. Das ist Teamarbeit. Der eine holt das Netz, der andere muss gegenrudern. Also das ist einfach, eine 1000 Beispiele könnte ich geben. Mhm. Und das ist so das, was ich glaube auch sich damit reinspielt, warum sich unser Leben für uns so wertvoll anfühlt, trotz Krisen, trotz Schwierigkeiten, trotz Mindfucks, von denen wir ja auch nicht befreit sind. Ne? Es ist aber irgendwo so dieses Wozu ist so fühlbar. Also wir fühlen einfach so unser Leben und das macht es dann so, ja, für uns so, es treibt so die Qualität nach oben, ne? Dass wir uns in unserem Alltag gut fühlen und die Dinge, die uns wichtig sind, die hängen nicht davon ab, wie wir uns gerade miteinander fühlen oder ob es jetzt gut ist oder ob der mich nervt, sondern es ist einfach, das Tageslicht ist begrenzt im Winter. Wir wollen höchster Wert. Unser Alltag ist die Kindheit unserer Kinder. Was cool ist mit den Machen, es ist windstill und egal, wie er mich gerade nervt oder ich ihn, wahrscheinlich eher ich ihn, machen wir das jetzt und du packst jetzt hier den Schlitten und du machst das Holz und du wachst die Skier und dass es einfach gemacht wird. Weil es nicht diese Zerstreuung ist. Es ist so viel hands-on gefragt, um hier was zu erleben. Da ist kein Raum für, ich sag mal, solche Befindlichkeiten in Anführungsstrichen. Oder für so Drama.
Mhm. Ja, es ist dann doch, ne? Also ich glaube, so in unserem Coaching-Business würden wir so von Erdung sprechen. Das ist so ganz geerdet irgendwie, dieses Leben so. Ne? Und dann ist halt für dieses ganze Kopf irgendwie geblubber, irgendwie einfach darf Raum sein, aber ihr geht es eben konstruktiv an, wenn ich das richtig verstehe, um es halt auch wieder aus dem Weg zu schaffen, um dann was Neues daraus zu kreieren. Und ich finde es sehr, sehr, sehr beeindruckend, was ihr da macht. Wirklich richtig
krass. Ja, es macht auch Spaß. Es macht auch Spaß und natürlich bei der Erdung, da hilft ja auch, die Natur hilft immer, was in der Natur, dann kommt bei uns ein Rentier vorbei, dann schlüpfen irgendwie die Schellenten und da aus ihrem Kasten und tappeln da zum See, das sind dann auch so Momente, die einen ja rausholen aus diesen eigenen Gedankenspiralen und am Ende ist gerade kurz mal alles egal, weil das ist jetzt ganz süß und da ist der Specht und da ist der Auerhahn und was da nicht so alles hier so passiert vorm Fenster. Das ist dann einfach, das ist so, ja, es ist so eine Erinnerung, eine Einladung zurück zum Wesentlichen zu kommen.
Oh ja, schön.
Und das ist einfach schön und da ist unser Leben voll von. uns im Grunde auch immer wieder daran zu erinnern, wozu wir das machen, wie wir uns hier fühlen wollen und was ist, welche To-Dos sich in Anführungsstrichen daraus ableiten aus diesem Willen, den wir haben. Und da gehört halt irgendwie Drama-Leben jetzt nicht dazu, was nicht bedeutet, Gefühle runterdrücken. Aber ich sage jetzt mal so unnötig zicken, rumzicken, dafür ist der Raum nicht, aber schon natürlich die Sachen sagen und die Probleme sehen, das ist schon wichtig und die konstruktiv dann lösen.
Ja, genau. Ne? Also ich meine, das kriegt ihr ja offensichtlich hin, dann irgendwie zu sagen, erstmal irgendwie, ne, auch du selbst, ich nehme dich wahr als eine, die sich halt sehr viel auch selbst reflektiert, wenn du sagst, ne, ich bin wahrscheinlich die, die meinen Mann nervt. Das ist ja schon was, was viele nicht mal ansatzweise nur drüber nachdenken würden, dass es vielleicht an ihnen liegt, so, ne?
Ja,
und das
doch.
Finde ich, ja, ne? Also, aber das macht dich ja halt auch aus. Und das ist halt, ne, du hast insgesamt so ein Mindset von alles ist möglich, wie geht's? Go.
Ja.
Nee, so. Und das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Wirklich toll. Bin
ja,
fasziniert.
Ich
Aber das weißt du ja schon.
Meinen Eltern zu verdanken, die das mir früh einfach auch möglich gemacht
ja.
haben.
Ja, so und da sehen wir wieder, ne? Und du lebst es jetzt deinen Kindern vor. Das heißt, welche Wege sie auch immer gehen, ob sie da bleiben oder irgendwann vielleicht dann sich nach, ich habe gerade nicht mal einen getroffen, der in Costa Rica lebt, so jeden Tag 30 Grad. Vielleicht sagen sie dann irgendwann, ich habe jetzt genug von der Kälte und dem Hin und Her irgendwie so. Wer weiß das schon, aber sie wissen, alles ist möglich. Und die Frage ist nur, wie kann es gehen? Und
genau.
Let's go. Ja.
Genau, die Qualität der Fragen entscheidet über die Qualität der Antwort, ne?
Das ist der echte Coach, spricht aus dir.
Ja, habe ich mir von Tony Robbins geklaut, den Spruch. Aber ja, ist einfach wahr.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ich könnte, also ich glaube, jeder spürt das. Wir könnten stundenlang weiterreden. Wir haben uns ja schon für die Nacht auf dem Steg verabredet, nächstes Jahr im Sommer. Wenn wir uns die ganze Nacht von der goldenen Sonne da bescheinen lassen. Das wird mega. Das freue mich jetzt schon drauf. Wir machen das. Wir machen das.
Wir machen das. Ich sammle dann schon mal, wenn das Eis schmilzt, dann zerbricht das in der letzten Phase, wenn es noch 10 cm dick ist, zerbricht das in so Halme. Und die keschern wir dann immer in die Tiefkühltruhe, damit wir schöne Eis für gute Drinks für den Steg zelebrieren haben. Also, ne?
Ja, mega. Leg mir da schon mal ein paar zurück.
Ich leg dir ein paar zurück, auf jeden Fall.
Cool. Jetzt haben wir nicht viel drüber gesprochen, aber du darfst jetzt noch mal erzählen, weil dein eigentliches Business, hast du ja so zwischendrin erwähnt, ist Outdoor-Retreats und zwar auch speziell für Frauen. Erzähl doch mal, was du da anbietest.
Genau.
Der jetzt irgendwie denkt so, boah, wie krass, Lappland, ich will da hin.
Ja, kann ich nur sagen, herzlich willkommen. Ich habe hier bei uns am Ufer in der Nähe eine ganz exklusive und wundervolle Location, wo ich meine Retreats durchführe. Es ist so, man sieht uns privat nicht, man hört sich gegenseitig nicht, aber es ist doch in Fußnähe von unserem Haus, was einfach perfekt und ideal ist. Und da biete ich Kleingruppen-Retreats an, immer in der Zubucheroption, immer nur für 3 Frauen, die dann auch in einem Einzelzimmer untergebracht sind. Und dann geht es so richtig in den Deep Dive, vor allem natürlich Coaching-Retreats, aber ich habe auch 2-mal im Jahr ein sogenanntes No-Coaching-Retreat, wo einfach es nicht darum geht, jetzt irgendwelche Steine umzuwälzen, sondern auch, das finde ich so wichtig, einfach zu sagen, egal wie, ich bin jetzt gerade hier und es ist gut so, wie es ist und ich will es jetzt einfach genießen und dann machen wir lustige Sachen, also lustige Sachen machen wir eh, aber dann machen wir das Schöne einmal unter der Mitternachtssonne im Sommer und dann einmal da im Frühling. Also ihr würdet sagen Winter, wir sagen dazu Frühling, weil es einfach so hell und so ist. Ja, und das sind im Grunde transformative, ganz intensive und tatsächlich auch sehr exklusive Retreats für Unternehmerinnen und Führungskräfte.
Ja,
zu verschiedenen Themen. Kann man dann ja wahrscheinlich in den Shownotes dann auch nachlesen. Das ist dann immer an die Jahreszeit gekoppelt. Einfach ein Thema, was die Natur unterstützt, loslassen, Neubeginn, innerer Frieden und so weiter und so fort. Das heißt, die sind auch nicht beliebig gewählt, aber 8 Retreats im Jahr führe ich durch, wo man sich einfach einen Platz buchen kann und dann auf Anfrage mache ich dann noch für geschlossene Gruppen, für Teams, gegebenenfalls auch in einer größeren Location für größere Gruppen halt dann auch in anderen Sprachen, was gewünscht ist. Aber so nach außen hin ist immer so deutschsprachig für 3 Frauen in den Monaten im Jahr. Cool. Ganz solide.
Das natürlich ist deine Webseite verlinkt, wo man das dann alles finden und nachlesen kann. Und ich habe schon so ein bisschen drauf geluschert und mir die Location auch schon angeschaut. Und also es ist wirklich fantastisch. Ich würde aber auf jeden Fall im Midsommer kommen, habe ich dir vorhin auch schon gesagt. Auf keinen Fall, weil minus 40 Grad und Schnee. Es ist also so toll und faszinierend. Das klingt auch mit den Polarlichtern und dem Licht und so. Also wer weiß, vielleicht muss ich es doch auch eines Tages mal machen. Aber erstmal fasziniert mich die goldene Sonne bei Nacht. Also das klingt auch so fantastisch.
Ich wollte gerade sagen, es kommt selten jemand nur einmal hierhin.
Ja, wahrscheinlich.
Das bedeutet, du steigst ein in der Jahreszeit, die dir am nächsten liegt, und dann willst du mehr. Einmal Lappland, immer Lappland.
Oh Gott. Ich bin gespannt. Ich komme auf jeden Fall.
Ich freue mich drauf.
Super. Am Schluss habe ich immer zwei Fragen, die darfst du jetzt auch nochmal schnell beantworten. Die erste heißt, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
Ich bin am dankbarsten tatsächlich für, ich in einer, ich, das ist jetzt keine hierarchische Reihenfolge, ja? Also einfach drei Dinge.
Ja, genau.
Ja, genau. Ich bin dankbar für mein Vertrauen in mich, für meine Intuition. Ich bin dankbar für den Mut, der mir das ermöglicht, einfach ja mein Leben so zu leben, dass ich mich wohl darin fühle, ohne ständig so eine Adrenalinkurve zu haben, so ist das alles aufregend und was mache ich jetzt wieder Spannendes, sondern so dieses, meinen Alltag mir so zu gestalten, dass im Grunde alle Sinne dadurch auch wie erreicht werden, weil ich da ja offensichtlich den Mut dazu habe, ohne das jetzt so zu fühlen. Und dann bin ich für die Menschen in meinem Leben dankbar, die natürlich meine Vergangenheit geprägt haben und dadurch dann auch möglich gemacht haben, dass ich jetzt so die Gegenwart lebe, wie ich sie lebe. Natürlich meine Familie und Freunde, Kunden, eigentlich alle, die mir so begegnet sind. Würde ich sagen, ist so das Wesentlichste wahrscheinlich.
Ja, ist ja auch schon viel. Wie schön, ne, dass du das auch so auf dich beziehst, finde ich total großartig. Und die Schlussfrage ist immer, wir haben ja die Mamas, die hier zuhören, die wahrscheinlich völlig geflasht sind gerade, die jetzt bis zum Schluss durchgehalten haben. Danke dafür bei diesem langen, langen, intensiven Gespräch. Aber was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
Sich die Frage zu stellen, wie du dich in deinem Leben fühlen möchtest. Und dann von deiner Antwort ausgehend dafür zu sorgen, dass deine Realität mit deiner Antwort einhergeht. Also zumindest, dass deine Realität im Grunde die gelebte Antwort ist auf diese Frage.
Ja,
sich vielleicht zu lösen von vielen materiellen, ins große Ganze zu denken und da vor allen Dingen auf das Gefühl zu achten und davon dann die To-Dos abzuleiten. Es lohnt sich.
Ja, offensichtlich.
Ja.
Ich danke dir sehr. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns kennengelernt haben. Also wirklich, also mit sowas hätte ich ja in meinem Leben nicht gerechnet. Lappland. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass es Menschen gibt, die das so cool machen und das rüberbringen, warum es so cool ist. Also ja. Wirklich. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel von von dieser Erdung, von diesem Dasein, von diesem Sein in dieser Natur und dass ihr da weiterhin dieses Happy Life lebt, das hier aus dem Bildschirm rausstrahlt.
Danke, das werden wir mit Sicherheit.
Ja, vielen Dank für deine Zeit, alles Gute und wir hören uns auf jeden Fall wieder. Tschüss.
Das machen wir. Ich danke dir für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Ja, tschüss.
Tschüss.
So, vielleicht bist du ja genauso geflasht von Katharinas Erzählungen wie ich und hast jetzt auch Lust, mal nach Lappland zu reisen, was definitiv noch nie auf meiner Reiseliste vorher stand. Genau. Wenn du mir über das entspannte Familienleben, wie man sich das manifestiert und Glaubenssätze, wie man sie überwindet, lernen möchtest, dann empfehle ich dir dringend mein Buch. Das heißt Das Geheimnis bewusster Mütter und erklärt dir, wie du mit deinen Gedanken deine Realität erschaffst, egal ob sie positiv oder negativ ist und wie du darauf einwirken kannst, dass es eben in Zukunft nur noch positiv ist. Das Buch ist überall erhältlich, wo du deine Bücher kaufst. Den Amazon-Link habe ich hier direkt in den Shownotes verlinkt. Und du kannst, wenn du dieses Buch wirklich aufmerksam liest und dann das, was ich da alles beschreibe, umsetzt, dir innerhalb kürzester Zeit dein Familienleben wirklich voller Freude, Leichtigkeit und Entspannung manifestieren. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude. Und jetzt erstmal alles Gute, bis es wieder heißt Happy Little Souls Worldwide. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne.